Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Deutschlandfunk Radio. Es ist wieder Jan Böhmermann und Olli Schulz mit der Morning Show hier. Verschiedene Themen stehen bei uns hier auf dem Zettel. Unter anderem, wie wird das Wetter heute? Hey Leute, ihr wisst genau, was los ist. Hier ist Fest und Flauschig mit Janni Böhmermann und meiner Wenigkeit. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir sind heute Morgen die beiden Jungs mit dem Paravent. Das kann man vielleicht jetzt nicht sehen, aber man spürt es. Olli und ich, wir haben uns beide, weil unsere jeweiligen Räumlichkeiten, in denen wir diesen Podcast aufnehmen, aber indem wir auch zahlreiche Videokonferenzen aufgrund unserer vielen anderen beruflichen Verpflichtungen machen müssen. Wir haben diese Räumlichkeiten aufgewertet, indem wir uns günstige Paravents bestellt haben, um die hinter uns aufzustellen. Und ich sehe heute zum ersten Mal das Paravent-Modell, was Olli zurzeit durch die Videokonferenzen schleift. Es handelt sich um einen riesigen weißen Paravent mit einem Buddha drauf.
Was ist los? Der andere, den ich eigentlich wollte, mit den nackten Frauen, den gab es nicht mehr. Deswegen habe ich den buddhistischen genommen, damit ich habe gerade momentan wahnsinnig viel, auch mit dem öffentlichen Rundfunk tatsächlich, Jan. Was? Viele Konferenzen gerade, wo ich auch seriös werden will. Deswegen dachte ich, so ein Buddha im Hintergrund lässt mich noch ein bisschen seriöser erscheinen. Das ist oft so beim, sag ich mal, Leuten im Medienbereich, ja, die jenseits der 50 diesen Job noch machen, wo man sich fragt, wie hält er das aus? Blitzlichtgewitter, jede Sendung von ihm wird bewertet. Ganz einfach, mit der Flucht in den Buddhismus.
Genau, man weiß nicht genau, worum es religiös geht und so, aber das ganze Mindset, das ganze Drumherum, das ganze Klimbim, das macht Spaß beim Buddhismus. Und außerdem bei Olli, ich sehe, so ein bisschen kann ich hinten in ein Arbeitszimmer reingucken. Man sieht, dass da im Hintergrund, glaube ich, ein Schaf geschächtet wird. Hast du deine Wohnung so ein bisschen umorganisiert, dass jetzt das Arbeitszimmer und das Studio auch gleichzeitig der Raum ist, wo du die Schafe schächtest, immer einmal die Woche?
Ich muss langsam hier aufpassen. Die Räume werden immer weniger. Du weißt, die Kinder fließen hier in zahlreich, kommen die Nacht. Es werden immer weniger Zimmer bei mir. Ist das ein Multifunktionszimmer, in dem wir uns befinden? Das Männerzimmer.
Ich sehe doch den Kettler Home Trainer, der steht auch da hinten.
Der Man Cave ist das, mein Man Cave. Genau, dann das alte Zimmer, der Fox Poster hängt an der Wand. Während man bei dir natürlich, wie das so üblich ist, nichts sehen kann. Nein. Jan, ich habe geträumt. Es ist kein Witz. Ich habe geträumt. Ich mach's ganz kurz heute. Und das ist letzte Nacht. Habe ich geträumt, du machst Werbung für Ratio Farm und stehst vor so einer Apotheke mit so einem Schal und sagst in die Kamera, viele fragen mich, wie kriegst du das eigentlich hin, eine eigene Fernsehsendung auf Tour mit dem Rundfunkorchester und auch noch Olli Schulz. Ganz einfach. Und dann zeigst du so ein Ding rein. Und ich habe mich tierisch aufgeregt und habe bei deinem Management angerufen, warum mein Name da sehen wird in dem Werbespot. Das ist geil.
Echt?
Ja, das habe ich wirklich geträumt. Und dann habe ich mit deinem, mir auch bekannten Mann geredet, der dafür sorgt, dass bei dir alles im Hintergrund glatt läuft.
Das Management.
Und der hat gemeint, ey, das musst du sportlich sehen, Olli, hat er gesagt.
Ich weiß nicht, ob der sich informell zu so juristisch bindenden Formulierungen dir gegenüber hinreißen ließe. Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Würde ich aber auch gar nicht machen. Also Ratio Farm, da müsste schon einiges passieren, bis man mich dadurch irgendwie dieses ARD-Vorabendprogramm torkeln sieht, um Ratio Farm-Verpackungen und dann auch von Olli Schulz mitnehmen. Olli Schulz und ich nehmen das gerne, aber dann mit dir nicht abgesprochen.
Nee, du nicht, sondern wie kriegst du dein Leben unter einem Hut und dann sagst du in die Kamera, viele fragen mich das, Konzerte, Film und Olli Schulz, als wenn ich ein schwieriger Faktor in deinem Leben bin.
Und nee, aber es ist, ich würde dann für den Fall, dass ich dich irgendwie missbrauchen würde für Werbung unabgesprochen, dann würde ich einen deiner vielen Doppelgänger fragen, die für viel weniger Geld zu haben sind. Uke Bosse, glaube ich, hat mir nochmal.
Ne? Ganz viele. Oder auch Marilyn Manson, ungeschminkt. Wird gerne mit mir verglichen.
Genau, also es gibt zahlreiche Leute, Marilyn Manson, ungeschminkt ist wahrscheinlich inzwischen einen wesentlich günstigeren Tarif, als dich anzufragen.
Ja.
Ich weiß, wie läuft es denn gerade bei Marilyn Manson eigentlich? Du bist doch eher
gut
drin.
Nicht gut. Ich glaube, der hat sich nicht so richtig gut verhalten in den letzten Jahren. Da gibt es von Rachel Wood, heißt die Schauspielerin, glaube ich, eine ziemlich böse Anklage. Aber jetzt wollen wir nicht gleich wieder mit solchen Themen anfangen. Und ich hab Feedback bekommen zur letzten Sendung. Ja. Wir sollen uns nicht so streiten. Ich finde ja, dass es ein gutes Ventil war. Danach geht es einem wieder besser. Das ist einfach so, der Druck muss manchmal runter. Und das ist auch überhaupt nicht lange im Herzen oder sonst irgendwo. Das ist einfach ab und zu so, dass die Eltern sich mal streiten.
Ja, lass mich auch mal ganz, weil ich kriege ja auch Nachrichten bei Instagram. Und das ist, wir beide kriegen Nachrichten. Das ist nun mal so ein reinigendes Gewitter. Wir sind unterschiedliche Menschen, die sich in der Mitte treffen. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Zu Dingen, das ist ja der Kniff und der therapeutische Effekt.
Und ich bin der ungehobelte Vollprolet.
Ja, manchmal bin ich aber auch der ungehobelte Vollprolet.
Denn wie ein Prolet, der zweimal einschlägt, kommt nicht wieder.
Ja, wir sind im Grunde genommen, sind wir wie Apache und Udo und gemeinsam fahren wir hier seit 10 Jahren unseren dauerhaften Nummer 1 Hit. Aber wir sind natürlich komplett, bis auf die Sonnenbrille und die langen Haare sind wir komplett gegensätzliche Charaktere.
Doch wenn es einschlägt, dann wie ein Prolet, bevor er zweimal reinschlägt. Ey Jan, ich muss es kurz sagen. Hä? Also bevor wir jetzt hier, also Leute, alles gut. Und auch ich habe, was ich immer dann loswerden muss, wenn wir uns mal streiten, ich mache das nicht hier im Stellvertreterprogramm für irgendwelche Leute, die mit Jan ein Problem haben oder sonst ein Problem haben. Das ist hier eine rein persönliche Sache. Ihr habt damit eigentlich gar nichts zu tun. Ihr könnt dankbar sein, dass ihr mal zuhören dürft, wenn wir uns streiten.
Wie das so abgeht, sowas, hinter den Kulissen.
Dass wir sowas drin lassen.
Genau.
Was hast denn du gemacht? Ja, ich war wieder auf Tour und du, ja, ich habe mal eine Fernsehsendung gemacht. Nee, hier geht's auch noch um andere Sachen.
Genau. Und viele Leute mutmaßen, das habe ich bei Twitter gelesen, ob wir uns gegenseitig WhatsApp-Nachrichten schicken, die so belastend sind jeweils, dass wir den anderen in der Hand haben. Also das
tun wir nicht. Nee, habe ich auch nicht gemeint mit Louis C.K. Ich habe dir damals vor Begeisterung ein paar Sachen geschickt, und das ist auch schon 10 Jahre her. Und das war auch, die sollen mich alle in Ruhe lassen. Ey, das war ein kleiner privater Streit.
Einfach mal so. Und ich bin gar nicht bei WhatsApp. Bist du bei WhatsApp eigentlich? Weil ich habe mich da geschickt rausgewunden vor langer Zeit. Ich habe mich einmal angemeldet, noch mit einer der 7 alten Handynummern. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da kommt nur Scheiße an und ich will gar nicht in diesen ganzen Familiengruppen und diesen Elternorganisationen.
Es kommt so viel an, vor allem. Man hat deutlich, und ich bewundere, ich kenne einige Künstler, von denen ich die private Nummer haben darf, ich bin auch sehr dankbar, dass ich deine haben darf, die kein WhatsApp, kein Telegram, kein, wie heißt es anderes, da gibt es noch dieses
Signal.
Genau, diese Signal, nichts haben. Du bist einer davon. Wer mir jetzt gerade noch einfällt, ist dein lieber und von mir sehr geschätzter Kollege, weil ich gestern Abend ein Hörspiel von ihm gehört habe, Bastian Pastewka.
Ja, stimmt.
Fällt mir gerade ein. Es gibt so Leute, und die haben damit vor langer Zeit, glaube ich, angefangen, die sind rigoros, die kannst du nur auf SMS mit einem kurzen Textnachricht, auch nur so 5 Zeilen, anschreiben. Ansonsten funktioniert nichts. Keine Videos, kein Rumgedödel. Und ich bewundere so eine Leute. Ich bin aber zu früh in die WhatsApp-Geschichte eingestiegen. Und wenn du da drin bist, dann kannst du es nicht mehr löschen. Weil du weißt ja, dass da die ganzen Nachrichten kommen und irgendwann guckst du nach 3 Wochen und lädst es wieder hoch, wird mir denn da alles geschrieben?
Aber kriegst du da manchmal auch so Schocknachrichten, so hi Papa, ich bin festgenommen worden, bitte überweis 10.000 Bitcoins hier an diese Adresse, dann werde ich freigelassen. Sowas kommt da ja immer bei WhatsApp.
Kennst du das? Das habe ich noch nicht gehabt. Ich kenne nur so eine Sache, hey, ich kenne dich noch vom Frühjahr, hab deine Nummer rausgekommen, du schuldest mir noch Geld. Das kenne ich.
Ja, und bei dir ist auch relativ wahrscheinlich, dass solche offenen Verhältnisse noch zahlreich in Deutschland rumschlawenzeln. Du bist ja ein alter Tourfuchs aus den 90er Jahre, haben Narben hinterlassen, noch finanziell.
Genau. Einige Narben und einige Löcher, die jetzt gestopft werden. Deswegen machen wir immer noch diesen Podcast. Jan, ich habe so ein Pärchen gesehen. Ich habe immer noch TikTok aus irgendwelchen Gründen, weil ich es vor ein paar Wochen mal runtergeladen habe. Und dann gucke ich dann doch tatsächlich mal so Videos. Ich habe so ein Pärchen gesehen. Sie kocht jeden Abend für ihn. Ne? Mhm. Er isst 5 Bratwürste, isst Kartoffelpüree. Sie filmt immer ihn am Abendbrottisch und sagt immer Abendbrot für Schatzi. Und eine Sache...
Auf Deutsch?
Deutsche sind das, Deutsche. Und dann sagt sie immer zu ihrem Mann, wenn sie Rosenkohl macht, heute gibt es wieder Marsmännchenköpfe. Und das macht mich so aggressiv, weil ich diesen Ausdruck für Rosenkohl noch nie gehört habe, dass ich wirklich überlegt habe, da hinzufahren, also es ist kennst du so Ausdrücke oder Redewendungen, die du noch nie gehört hast und denkst, das ist ja scheiße. Und ich weiß gar nicht wieso, aber Rosenkohl, Marsmännchenköpfe zu nennen, löst irgendwas in mir aus. Kennst du das?
Ich kenne das und ich habe tatsächlich einige neue Accounts jetzt um den Jahreswechsel hinzugefügt in meine Social Media Hate Watching Liste. Und das sind einige dabei, also Marsmännchenköpfe nicht. Ich will jetzt nicht sagen Hate-Watching, ich guck's mir aus soziologischen Gründen an. Ich bin jetzt ziemlich begeistert von dem Kanal von Diana zu Löwen. Das kann ich nur wirklich sehr empfehlen bei Instagram. Ich weiß nicht, ob du da drin bist.
Ja, natürlich.
Junge Gründerin.
Alter Hut für mich, für so einen Influencer wie mich.
Ja, und ich finde es total spannend, dass nicht nur neue Sachen auf die Hate-Watch-Liste dazukommen, sondern auch alte Sachen wieder runterrutschen. Also ich habe einige, die will ich jetzt gar nicht mehr erwähnen, weil die es quasi geschafft haben, aus der Social-Media-Existenz wieder zurück ins normale Leben zu finden. Wo man dann denkt, die Posts werden immer vernünftiger, es werden weniger die Gitty-Nails gezeigt, die Präsentationen werden weniger, auf einmal werden die Nicknames oder die Pseudonyme geändert, da wird auf einmal der bürgerliche Name eingefügt, die Kinder werden nicht mehr gezeigt. Also ich habe auch schon so Rehabilitierungstendenzen festgestellt bei Leuten, die ich jahrelang irgendwie verfolgt habe, wo ich immer gedacht habe, alle mal gucken, was die oder der heute wieder macht und wie er oder sie sich in Schwierigkeiten bringt. Und dann sehe ich auf einmal, es wird weniger und da wird dann irgendwann der Kanal eingestampft oder sowas. Hey Leute, ich bin jetzt raus aus Social Media. Auch das immer finde ich so ganz positive Momente, wo man dann denkt, ah guck mal, es geht nicht immer nur rein in Gulli, sondern man kommt auch raus aus der Scheiße.
Das ist meistens so, wenn Insta-Models zum Beispiel jahrelang ist, es gab so, was ist Insta-Model? Irgendjemand, den habe ich auch ich verfolgt und dachte immer, das ist ja eine sympathische Person. Auf einmal war die weg. Und weißt du, was passiert ist? Die hat einfach angefangen, normales Leben zu finden. Die hat einfach einen Partner gefunden, geheiratet, Kinder gekriegt und die Scheiße nachgelassen. Und dann ist natürlich immer der Turning Point. Wenn du Kinder, Familie, alles gegründet hast, machst du dann weiter oder nichts? Ich glaube, das ist der große Punkt, wo viele, wo sich die Spreu vom Weizen trennen. Einige, die machen alles, da wird die ganze Schwangerschaft begleitet, da wird die Kamera auch in den Uterus reingeführt, noch, ja, sag ich mal, so eine neue, alles gemacht, bis zur Geburt und wirklich
Gender-Reveal-Party, ganz wichtig, Gender-Reveal-Party.
Alles, ja. Und dann gibt es die, die sagen, nee, ich werde jetzt seriös, ich höre auf mit der ganzen Scheiße, ich habe jahrelang meine Underboobs in die Kamera gehalten oder irgendwie mich beim Training gezeigt, jetzt wird es mal Zeit für irgendwas Seriöses, ich kann mich nicht über meine Underboobs definieren, was natürlich trotzdem...
Klar, man kann sich über Underboobs definieren. Natürlich, die Frage ist halt nur, wie lange man das Konzept irgendwie durchziehen möchte. Gar nicht aus körperlichen Gründen, sondern so intellektuell. Und ich finde, gerade bei so Schwangerschaften oder bei so wirklich lebensverändernden Ereignissen, da muss man wirklich dreimal auf Holz klopfen, klopf, 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 dass alles gut geht. Ich kenne das, wie jeder kennt es wahrscheinlich aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, dass auch, ich sag mal, die schönste Planung dann, wenn das wirklich soweit ist, dann sich auch nochmal verändern kann, weil natürlich nicht immer alles gut geht, sich Dinge auch verändern, selbst wenn alles gut geht, sich auch die Einstellung zu dem, was dann passiert, verändert. Ne? Also das ist ja auch, ich habe schon wirklich Leute, Frauen und Männer, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen und die sagen, ja, das Kind, in drei Monaten bin ich wieder hier. Die dann aber sagen, ey, Momentchen mal, das waren jetzt irgendwie so schöne erste 6 Wochen, wir waren so in den eigenen Hormonen. Ich habe nochmal nachgedacht und vielleicht ist mein Job irgendwie, ist es vielleicht doch nicht mehr so wichtig und so. Und
dann, vielleicht ist das nicht mehr so wichtig. Vielleicht ist auch mal wichtig, irgendwo anders zu wohnen oder noch irgendwas zu machen oder so. Es ist natürlich alles auch mit Geld verbunden und so.
Aber ich habe wirklich, jetzt mal kleine private Geschichte. Ich habe wirklich überlegt, mal so in 1, 2, 3 Jahren meine längere Zeit woanders hinzugehen. Jetzt ohne kein Spaß.
Soll ich dir mal was sagen? Das ist seit Tagen ein Thema für mich.
Wirklich?
Geil. Ey, weißt du was? Ey, Vox-Redakteure herhören hier, Ausreisesendung. Wie heißt das nochmal?
Auswanderer Germany. XXL.
Goodbye Germany mit Bömi und Olli.
Nein.
Ey, und dann könnt ihr gleich, wo du mit deinem Tross hinziehst und ich mit meinem Tross, und dann könnt ihr immer so gegenschneiden. Weißt du, das ist ja immer 2 Familien oder so, die da gezeigt
ja,
werden.
Oder wir machen noch irgendwie dann noch Partnertausch vorher. Auswanderer XXL meets Partnertausch, das wäre dann auch noch so eine soziale Komponente. Das weißt du, dass dein privater Bereich, dieser asoziale private Bereich mit meinem asozialen privaten Bereich, dass sich die austauschen und dass dann so ganz neue Schreiduelle entstehen. Weißt du, wie dieser, jetzt rede ich! Halt,
jetzt stopp, bin jetzt ich rede mal dran!
Aber halt in einem anderen Land. Ich habe das wirklich mal überlegt, weil ehrlich gesagt, zumindest, also die Fernsehsendung lässt es nun nicht zu, das müsste man in der Fernsehpause dann machen, aber zum Glück,
aber unser Podcast,
der Podcast lässt es ja zu, also solange das
vor allem,
so ist.
Es wäre ja auch für die Hörer und Hörerinnen spannend, mal zu wissen, wie es ist, wenn wir dann vom
wie
Strand
wir, aus wie, moderieren. Wie Olli und ich jetzt zum Beispiel im Tschad oder in der Mongolei klarkommen, wo wir dann hinziehen für 3 oder 4 Monate. Aber ich würde das eher so schon noch im Bereich vom Touristenvisum machen. Also ich würde es nicht übertreiben, länger als 3 Monate wäre mir auch zu blöd, aber 3 Monate fände ich schon ganz gut, ehrlich gesagt.
Nee, ich würde ein Ja. Ich finde, wenn, es lohnt sich ja sonst gar nicht. Du willst ja auch die Sprache, die Kultur. Sonst bist du 3 Monate ein Fremder irgendwo. Aber nach einem Jahr bist du als Freund. Du bist als Fremder gekommen und gehst als Freund.
Wo willst du denn hingehen? In welches Land?
Irgendein Land, wo die dann denken, ah, guck mal, da kommt der große, das geheimnisvolle Fremde. Der geheimnisvolle Fremde.
Das heißt, jemand ein Land, wo du Leute körperlich überragst. Dann irgendwas, wo du mit deinen Spotify-Referenzen glänzen kannst. Also Skandinavien kann es ja wohl nicht sein, weil da sind alle größer als du. Und auch weit schöner als wir beide natürlich.
Ich tendiere Richtung Portugal zum Beispiel.
Das ist nicht schlecht. Ich war mal in Portugal und bin dann an der Algarve lang gelaufen und bin lustigerweise ganz vielen, also tatsächlich 2 Leuten aus meinem privaten Leben begegnet, die, von denen ich schon lange nichts mehr gehört hatte, die ich zufällig getroffen habe an der Algarve, die gesagt haben, ich lebe jetzt hier, ich bin ausgewandert. Ich so, what? Was denn? Dann trifft man sich, das ist dann doch eher klein, das ist ja ein sehr kleines Land.
Ja, es ist ein kleines. Und dann habe ich nämlich gerade natürlich, weil ich wirklich daran interessiert bin, wie ist das nach Portugal zu gehen, als erstes bei Google Portugal auswandern oder leben eingegeben und dann kam als erstes eine von irgendeiner Zeitung, warum so viele Berliner gerade nach Portugal ziehen. Und da hast du sofort schon wieder keinen Bock. Da denkst du wieder, das ist eine geile Idee und wahrscheinlich haben schon 200.000 Hipster Die ganzen Auswanderungspläne irgendwie in irgendwelchen geilen italienischen Cafés im Prenzlauer Berg abends um 21 Uhr geschmiedet und haben da schon alles besetzt. Und dann triffst du da tatsächlich dann die gleichen halstätowierten Typen wie hier abends im Grill Royal.
Ja, und zwar ehrlicherweise sind das dann die Leute, wo man dann sagt, ach, bin ich auch nicht undankbar drum, dass der oder die jetzt weg sind. War dann eh ein bisschen genervt. War vielleicht auch besser so für die oder den. Ne? Und dann bist du da auch. Aber was für ein Konzept schwebt dir denn vor? Also mit einer Instagrammable Partnerin einen Bulli umbauen? Also erstmal das Bulli-Projekt bei Instagram ausfalten und dann gemeinsam runterfahren und dann aber in Südfrankreich schon Probleme mit dem Motor haben und genervt den ADAC anrufen, der dann sagt, wir sind nicht zuständig.
Ich würde es ähnlich machen. Ich würde eine Langzeit-Airbnb-Wohnung nehmen, dann herausfinden, dass die Wohnung nicht so aussieht wie auf den Fotos, dann nach 2 Tagen wieder ausziehen, im Hotel übernachten und nach 3 Wochen wiederkommen und sagen, ey, wir haben dann keine zweite Apartment-Wohnung gefunden, haben 3 Wochen im Hotel gewohnt. Das war so teuer. Wir sind jetzt wieder in unsere alte Wohnung. Die hatten wir aber vermietet.
Zwischenvermietet.
Die haben wir zwischenvermietet. Jetzt wohnen wir erstmal in einer Zweizimmerwohnung, die wir überteuert in Kreuzberg angemietet haben, die mehr kostet als unsere 4-Zimmer-Wohnung im Außenbereich von Berlin. Sowas.
Genau, und dann wird auch wieder versucht, ganz hektisch versucht, nach 3 Wochen die hastig aufgegebenen, sehr sicheren Arbeitsverhältnisse wieder aufzunehmen, die natürlich alle komplett nachbesetzt wurden in den Agenturen und so.
Ja, das es gibt also Träume und Pläne von Menschen und Freunden um mich herum, die nicht hingehauen haben. Mhm. Ich habe auch mehrere Freunde, die schon in die USA zum Beispiel auswandern wollten. Bei einem Paar ist es... das ist zu persönlich, das glaube ich Leuten, die hören diese Sendung vielleicht manchmal auch. Aber ich sehe so manchmal bei Leuten Träume zerplatzen und meistens liegt es daran, dass es nicht so richtig durchdacht war oder nicht gut geplant war vorher. Weil man muss sich im Klaren sein, wenn man wirklich abhaut für ein Jahr, wo gehst du mit den ganzen Sachen hin? Nimmst du die jetzt alle mit? Das muss mega generell gut geplant werden.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja immer so der alte Satz, auch ganz früher schon in den ersten Jahren unserer Sendung gerne mal zitiert, die Probleme reisen halt immer mit. Ich erinnere mich noch, ich bin mal, mein weitester Urlaub, den ich jemals ever gemacht habe. Also ich war noch nie irgendwo in Asien oder sowas, auch weil ich mich nicht mich mit der Klimakleber-Hater-Bubble anlegen möchte. Nicht, dass dann irgendwie 2 Wochen lang bei Twitter gesagt wird, ja guck mal, auf der einen Seite lässt er mal hier den Öko raushängen, fährt mit seinem E-Scooter und dem Fahrrad durch die Gegend und so, aber dann fliegt er nach Thailand und dann kann Friedrich Merz so 30 giftige Tweets absetzen. Mein weitester Urlaub ever war, ich war mal in Costa Rica und das war wirklich ist ein super schönes Land, habe ich auch schon drüber gesprochen hier in der Sendung und da sind wir dann aber irgendwann auch mit einer lieben Gruppe, Freunde und so mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und dann da durch den Dschungel, es war echt toll, also wirklich ein ganz tolles Land, echt zu empfehlen. Keine Armee und so, also wirklich sehr sympathisch. Mhm. Alles, was Nicaragua und Panama nicht haben, hat eigentlich Costa Rica und man kann da super hin, ist ein tolles Reiseland. Und dann sind wir da in so Hostels immer untergekommen, auch so geil, schön dumm, so Anfang 20 mit dem Marco Polo Geheimtipp-Reiseführer, wo natürlich kein Geheimtipp ein Geheimtipp ist. Also richtig
nix
so,
geheim, Alter. So
der alte Klassiker. Ne? Und dann, waren wir wirklich öfter in so Pensionen oder in Hostels, die von Auswanderern betrieben wurden, wo du dann merktest, ich glaube, das grundlegende Problem liegt nicht an Deutschland oder Europa, sondern es ist eigentlich, du bist das Problem, weil diese Hostels waren so unerträglich, dass ich 2 oder 3 Mal den Ort wechseln musste, weil diese Räume, in denen ich dann übernachtet habe, mich derart bedrängt haben, das habe ich danach auch nie wieder gehabt, und mal diese Probleme, die dann so mitgereist sind mit diesen Auswanderern, wurden dann zementiert in irgendwelchen merkwürdigen Pappmaché-Auskleidungen von so weirden Hotelzimmern, die sie selbst gebaut haben und so, wo sie mit viel Eigenleistung ein eigenes Hotel gebaut haben, und dann standst du da und konntest das gar nicht appreciaten, weil es einfach nur scheiße war, und du saßt in diesen großen deutschen glasigen Augen, dass man aber Dankbarkeit erwartete, und dann bin ich immer am nächsten Morgen abgereist und war dann irgendwie, ja, ich muss auch weiter und habe auch Durchfall und so, ich muss dann schon mal weg, weil ich das nicht ausgehalten habe.
Und die beiden waren voll, das war so ein Pärchen, die geredet waren, irgendwann ausgewandert, und du merkst, er arbeitet 12 Stunden, um überhaupt vor diesem Traum, und sie natürlich auch, beide arbeiten, sind eigentlich, nichts vom Traum ist mir übergeblieben, die sind 12 Stunden im fremden Land, müssen sich da zurechtfinden und ackern für ihr kleines Hotel, und die Freude ist weg, und
das war voll abgelegen, so mitten im Dschungel tatsächlich. Und dann, damals war das Internet noch nicht so, da gab es glaube ich noch nicht mal Airbnb oder sowas, sondern dann hat man im Internet natürlich von Deutschland aus geguckt, wo kann man übernachten, und die hatten eine ganz okaye Internetpräsenz, also eine dieser Läden. Und dann saß er immer vorm Haus und hat immer so ein bisschen rumgelungert und gewartet, dass die deutschen Touristen, die sich dann da mit der deutschen Seite eingefangen haben, dass sie rauskommen zum Quatschen, weil er natürlich auch niemanden hatte da im fucking Dschungel. Ja. Und das war total belastend, und er saß dann immer mit so einem Kaffee oder irgendwie so einem komischen aufgedruckten Tee dann davor und hat darauf gewartet, dass man irgendwie, aber ich bin ja nicht deswegen nach Costa Rica gegangen, um mich da mit gescheiterten deutschen Existenzen zu unterhalten, sondern ich wollte von meiner eigenen Existenz der Gescheiterten, der mutmaßlichen fliehen. Das war also wirklich ganz belastend und ganz schwierig und irgendwie Da bin ich echt immer weitergereist. Ja, ich kenne,
genau. Wenn man Leuten, die ihren Traum halb verwirklicht haben, sage ich mal, oder nicht verwirklicht, aber du stehst dann in den Trümmern des Traums, kommst da so ein bisschen.
Ja,
an,
genau. Und hast dann auch ein schlechtes Gewissen, weil du willst ja eigentlich nur eine gute Zeit haben und das wird nicht so richtig zugelassen. Ey, und wenn ich mir die Fotos heute angucke, ne, wir haben da so Sachen gemacht, da gab es immer so, das war also, wie gesagt, Costa Rica, tolles Land und sowas, aber der TÜV Rheinland oder der TÜV Nord, der kann da schon mal drüber gucken, über die Sachen, die da so für die Touristen installiert sind, weil da haben die so über den Dschungel, haben die so Drahtseide gespannt, wo man sich mit so selbstgebauten Klettergeschirren reinhängen konnte und dann so 7 Kilometer über irgendeine komische Schlucht wie außer Duschdas-Werbung drüber sliden konnte, also eine wirklich kilometerlange Seilbahn, aber mit so Sicherheitsmaßnahmen, so wie man das selber machen würde. Und wenn man
also wie auf Abenteuerspiel, einfach raufspringen auf diesen Blöppel, da weißt du,
und ich war Seilbahn. Echt Anfang 20 und dachte so, ja klar, ey, ich bin im Ausland, ist mega geil, ey krass, ich bin Rucksacktourist, wow. Und wenn man sich das heute anguckt, dann, Alter, was, dass ich da überhaupt lebend rausgekommen bin, weil das wäre, weißt du, in der Zeitung eine kleine Meldung gewesen. 2 deutsche Touristen abgestürzt oder 3 deutsche, man muss da mit mehreren Leuten teilweise rangehängt an das Seil.
Das ist auch für mich, Alter, also wenn ich eine Albtraumangst habe, auch mit den Kindern und so, ist, wenn es dann irgendwann so weit ist, wir hauen alleine ab in den Dschungel, mhm, oder wir machen Urlaub an den Klippen und so und wir sind da mit Freunden und machen da lange Party und da sind es irgendwo in so einem Gebiet, wo nur ein Heil. Also du weißt, was ich meine, völlig abgelegen, wo sonst keiner hinkommt, wenn so Abenteuertrips kommen und du sitzt zu Hause, weil man dir immer wieder gruselige Geschichten gehört. Ich glaube sowieso, die Zeit zwischen, sag ich mal, wenn du das erste Mal allein im Urlaub fährst, bis du Familien gegründet hast, ist die gefährlichste Zeit im Leben.
Ja, genau.
Also, da musst du echt auf dich aufpassen.
Genau, also, der Moment zwischen Flücke werden, also raus, alleine eigene Entscheidungen treffen und dann wieder so ein kleines bisschen eingefangen werden durch die Verantwortung, die man dann für andere Menschen hat, weil man Kinder bekommen hat, ist eine schwierige Zeit.
Also für jemanden, der nicht so gefestigt war in dieser Zeit tatsächlich, wie ich es war, ne, ist es teilweise auch so, wie ich denke, so, wenn ich so rückblickend sehe, wie ich gelebt habe oder was so meine, dass ich auch so sehr verantwortungslos, also ich musste Verantwortung erst wirklich lernen, teilweise auch sehr bitter, durch bittere Erfahrungen oder Sachen, aber ich hatte das nicht so richtig drauf und teilweise denke ich auch, ein Wunder, dass du das überlebt hast. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie, aber du weißt, wie ich das meine.
Genau, aber so bei mir ist der Ansatz komplett andersrum gewesen, weil ich habe mich immer in so ein Verantwortungsgerüst reingehangen, also habe immer super viel gearbeitet und war das immer sehr zuverlässig, aber auch weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht habe, dann kippe ich hinten runter und bin komplett in so einer, dann bin ich komplett lost, wenn ich nicht diese Struktur damals von so einem Radiosender oder von so diesen ganzen Medienverpflichtungen, die ich da eingegangen bin, wenn ich das nicht gehabt hätte, ey, Alter, und das ein bisschen. Das,
also bei mir ist es, glaube ich, immer, dass man Glück gehabt und dass man vielleicht auch eine Sache hat, die ganz, ganz tief irgendwo trotz allem Wahnsinn oder Unordnung, die im Leben herrscht, so, dass man die Kontrolle nie abgeben will. Das ist jedenfalls mein Ding. Das ist so ein bisschen überall egal. Und wenn du, sag ich mal, wenn du alles, ich hab eine Zeit lang meine Wohnung verloren und habe im Auto geschlafen, weil ich die Miete nicht gezahlt habe und habe dann 3 Wochen im Auto gepennt. Und selbst da habe ich dann so eine Ordnung gehabt und dachte, dann fängst du an mit dir Selbstgespräche zu führen. Okay, du hast das Auto noch. Jetzt hast du keine Wohnung mehr. Du hast aber noch 150 Euro da. Das muss jetzt erstmal reichen. Und dann fängt man an, so wirklich, also ich will es hier nicht so tun, als wenn es die tragischste Zeit war, aber so eine Kontrolle, das darf ich jetzt ja eigentlich auch noch verlieren, das Auto. Wenn ich das habe, dann bin ich ja wirklich obdachlos, dann bin ich ja wirklich wohnungslos. Und dann habe ich bei 1000 Mark André ein paar Tage übernachtet, zum Beispiel, weil ich keine Wohnung hatte. Aber irgendwie ist da so ein System im Kopf, was immer arbeitet. Jetzt frage ich dich, Jan, um kurz philosophisch zu werden. Ich werde ja wirklich, also wir sind ja jetzt älter und ich weiß, viele finden das dann uncool, wenn ich über das Älterwerden rede, aber der Dialog mit sich selber, ich mach's mal heute kurz, ohne jetzt so eine lange Rede zu halten, der Dialog, den man seit, also ich jetzt 49 Jahren, du fast 42 Jahre, mit sich selber führt, seit seiner Kindheit, du bist ja in deinem Körper, mit deinem Gedanken dir selber ausgesetzt, verändert sich der Dialog oder bist du immer noch der gleiche Typ? Es gibt ja keinen, der das kontrollieren kann. Ich wach morgens auf und hab zum Beispiel Musik im Kopf vom Abend davor, die ich noch gehört habe. Ich bin heute mit dem Song, den ich zuletzt gehört habe, und fang an, morgens im Bad mit mir selber zu reden und dann frage ich mich, werde ich eigentlich verrückt durch meine Selbstgespräche? Wird der Mensch anders oder bist du bis in deiner Kindheit der gleiche oder reift das Selbstgespräch im Kopf mit? Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Der Dialog mit dir selber. Schwierig.
Ich muss sagen, tatsächlich ist gar nicht bei mir so, Selbstgespräch ist es eigentlich gar nicht. Also das, ich habe nicht so, dass ich mit mir
redest
selber...
Redest du in Gedanken nicht mit dir?
Nee, ich rede nicht in Gedanken mit mir, aber ich habe manchmal so Ausbrüche, dass ich zum Beispiel, dass so Situationen oder Gefühle durchbrechen, dass ich quasi so ein Schimpfwort leise in mich reinrufe oder sowas. Also wenn eine Situation wieder einfällt, wie zum Beispiel, weißt du noch, als ich da überm Dschungel an diesem Scheiß Drahtseil gehangen habe, dass ich mich dann daran erinnere. Aber ich habe ehrlich gesagt selten so Selbstgespräche. Es ist eher so, dass ich zum Beispiel viel so in singe.
Singen, ja. Aber das gedankliche Selbstgespräch, was du im Kopf führst mit dir selber, meinst du, man kriegt das gar nicht mit? Das ist ja die Sache, wenn man so alt ist und irgendwann.
Also vielleicht kriegst du nicht mit, aber also ich erwische mich jetzt selten beim mit mir selber reden. Ich habe da eher, weiß ich nicht, eine andere Art von, vielleicht ignoriere ich das oder sowas, aber ich habe eher eine andere Art von Eigenkommunikation. Die ist eher, die Kommunikation mit mir selber funktioniert nonverbal.
Sehr gut. Das ist vielleicht gut. Weißt du, was meine, als ich das allererste Jahr auf Tour war, 2001, da bin ich so auf Tour gefahren und habe gemerkt, ich gehe jetzt auf die Bühne, habe keinen richtigen Plan und hau alles raus, was mir wichtig ist. Von traurigen bis witzigen Sachen bis absurden Sachen. Und das hat mich so eine Überwindung gekostet, dass ich, glaube ich, die ersten 2 Jahre auf Tour alleine, wenn ich immer alleine im Hotelzimmer war, nicht wenn noch ein Gitarrist oder so, wenn ich mir das Zimmer teilen musste, mit mir selber Gespräche geführt habe. Und zwar laut im Zimmer und mich selber gefragt, Alter, was machst du da eigentlich? Ist eigentlich das richtig, was du machst? Mhm. Bis teilweise Leute nebenan gegen die Wand geklopft haben. Und das ist, glaube ich, echt ein psychologischer Prozess, weil ich sonst nie laut mit mir selber rede, dass mich das so aufgewühlt hat, was ich da gerade getan habe und dass so ein Step war, auf die Bühne zu gehen, seine Hosen runterzulassen, Lieder zu singen, das alles raus, sein Herz zu zeigen oder was auch immer. Und es hat mich so eine Energie gekostet, dass ich echt lange Selbstgespräche im Hotelzimmer geführt habe.
Ja, jeder ist ja anders. Ja. Ich habe mal diese Geschichte gehört, dass ein Straftäter, gegen den ermittelt wurde, der wurde im Auto verwanzt und der hat im Auto mit sich selber über die mutmaßlich begangenen Straftaten gesprochen. Und dann wurde vor Gericht entschieden, dass das nicht vor Gericht verwendet werden darf, weil es gleichkommt dem Abhören von Gedanken. Wenn man sich alleine wähnt und mit sich selber redet, dass man das nicht als Beweis verwenden kann, selbst wenn man da sich irgendwie eingesteht, dass man Verbrechen begangen hat, weil das so ein Eingriff ist wie in die Gedankenwelt, wenn man das abhört. Aber das habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch auf der Tour oder auch vorher auch schon Momente oder Situationen gehabt, die ich überhaupt nicht fassen, überwältigen konnte. Und das sinkt dann so ein und das dauert dann teilweise Jahre, bis ich darauf klarkomme und das irgendwie so in mich selber. Aber es funktioniert tatsächlich eher nonverbal. Also ich artikuliere mich nicht vor mir selber, sondern eher so, ich verstehe mich blind.
Sachen, die mich auffühlen, da sage ich immer noch manchmal so, stehe ich in der Küche, oh nein, Alter, was ist jetzt hier? Und dann riecht man was ganz, also dass es einen so auffühlt, doch habe ich. Vielleicht habe ich mehr die Tendenz dazu, einer von diesen Menschen zu werden, die mit verschränkten Armen auf dem Rücken durch die Straßen gehen und mit sich selber reden. Also das kann ja passieren.
Solange du nicht so ein Walktalker wirst, wo man dann in der S-Bahn nicht genau weiß, wenn man da neben dir sitzt, ob man dich jetzt ansprechen darf oder ob man dann irgendwie quasi das mitgeführte Messer in die Rippen gestochen bekommt. Da gibt es ja manchmal so, weißt du, Leute, die sich auch so echt aufregen und in öffentlichen Personennahverkehr sitzen, wo man dann nicht genau weiß, ist es jetzt eine laufende Psychose oder ein harmloses Selbstgespräch, wo man einfach ruhig zwischenfragen kann.
Ja. Man müsste sowieso viel mehr miteinander reden in öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Und auch so, aber das ist jetzt auch noch, wir machen mal kurz Pause, weil ich brauche noch einen zweiten Kaffee. Ihr merkt schon, wir sind in so einer Plauderstimmung.
Oh, es wird philosophisch heute. Ey, und ich habe nachdem ich letztes Mal über die Hafermilch geschwärmt habe, habe ich von einer Firma Milch zugeschickt bekommen, einen ganzen Karton auf die Arbeit. Ich habe alles gespendet, bis auf einen Karton, den habe ich mitgenommen und habe das ausprobiert. Und zwar ist es eine Milch aus Erbsenprotein. Und ich schwöre dir eins, es ist bislang die beste Alternative zu Kuhmilch. Weil Hafermilch hat.
Ich mag Hafermilch auch nicht. Das Problem ist, ich habe mich irgendwann dran gewöhnt, weil nur noch Hafermilch im Kühlschrank ist fast bei mir hier. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich finde sie aber nicht so gut.
Nee, und diese Erbsenproteinmilch, die ist, glaube ich, nicht ganz so CO2 praktisch wie Hafermilch. Ey, das ist übrigens voll der Trend, dass
wie
man das
süß,
mitmacht.
Wie süß, dass du jetzt gerade, auch nicht? Damit anfängst.
Das ist wirklich.
Letzte Woche schon, ey.
Aber es geht mir besser. Also ich auch nicht, das muss man, wie ich Unge, den YouTuber, ausgelacht habe vor 5 Jahren, als der anfing, um Weihnachten, oder vor 10 Jahren, um Weihnachten rum mit dieser Milch ist Gift-Kampagne und sowas, der war mir einfach Jahre voraus. Und ich dummer Trottel, ja. Alter, mit meiner, die Milch macht's, eingebrandet im Kopf und so.
Man saß zu Hause noch mit dem Teller vom Griechen, den man sich bestellt hat, und hat gedacht, Alter, kann ich mir nicht vorstellen, warum andere Leute das nicht essen. Also ich war jedenfalls.
Aber es ist immer noch so.
Kann ich mir nicht vorstellen, warum nicht andere Leute jeden Abend Gyros, wenn ich das Geld hätte, würde ich jeden am Gyros-Teller essen, habe ich damals gedacht.
Aber ich habe schon ab und zu noch einen Gyros, ich habe schon noch einen Gyros-Jeeper ab und zu. Und Tzatziki mit irgendwie so einem Erbsenprotein-Joghurt. Ich weiß nicht, ab und zu ist das schon okay. Aber diese
natürlich. Ey, wie gesagt, ab und zu ist es okay. Es ist einfach echt, der Game-Changer ist, wenn du, ich habe ja so eine Kur einmal gemacht, muss ich nicht weiter drauf eingehen, aber so, wenn du 2-3 Wochen kein Fleisch isst und körperlich einfach eine Veränderung merkst, dich nicht mehr so träge
fühlst. Alter, hast du Gerhard Schröder gesehen?
Nein.
Schröder gesehen? Nein. Ich schicke das gleich mal. Wir müssen nach der Pause mal über den gesundheitlichen Zustand von Gerhard Schröder reden.
Kim, ist der fit oder sieht
der
scheiße
aus? Der sieht aus wie Mitte 30, Alter. Es kann sein, dass er irgendwie, dass er von den Russen auf dem Rückflug von Moskau irgendwie so ein spezielles Atompräparat aufgetragen bekommen hat. Sicherheitshalber. Also wenn du dich nicht gegen uns wendest, siehst du aus wie 35 in Zukunft. Wenn du was gegen uns sagst, dann drücken wir mal auf den Knopf, dann drehen sich die Moleküle, dann stirbst du einfach. Das kann sein. Kann aber auch sein, dass er einfach nur die Ernährung umgestellt hat. Er sieht fantastisch aus. Komplett das Gegenteil zu seinem verrotteten Inneren. Also er ist wirklich, sieht besser aus denn je, würde ich sagen. Also Kim hat ihn echt gut, hat ihn gut in Schuss gebracht. Ich zeig
gut eingestellt, gleich. Hat ihn gut eingestellt.
Nee, richtig krass. Lass uns da gleich mal drüber sprechen, weil ich frage mich, wie er das macht.
Wir gucken mir die Fotos gleich
mal an. Ich mache mir eine Erbsenprotein-Cappuccino-Mischung
jetzt gleich. Lass mich kurz ein paar Songs auf die Feeling-Bonse-Liste und lass mir noch eine kurze Geschichte erzählen. Mhm. Jan, ich wollte mir dieses Jahr im April was erfüllen. Willie Nelson, der Country-Sänger, die letzte große Outlaw-Legende, sage ich mal, lebt noch und wird 90 Jahre alt. Und ich bin großer Fan. Und zur Geburt meiner Tochter, das erste Konzert nach Wochen, nachdem sie geboren wurde, vor 13 Jahren, habe ich auch vielleicht schon mal erzählt, aber egal, war Willie Nelson im Tempodrom. Ich war im Tempodrom, er war mit seiner Band da, seine Schwester war noch dabei, die letztes Jahr auch, die gestorben ist. Da gibt es ein ganz tolles Buch über die Freundschaft zu seiner Schwester, Me and My Sister Bobby. Ganz, ganz hervorragendes, tolles Buch. Gar nicht, muss man sich gar nicht unbedingt für ihn interessieren, sondern für diese Freundschaft und diese Familiengeschichte. Auf alle Fälle Willie Nelson, habe ich gedacht, den guckst du dir an. Spielt zum 90. zwei Tage in Hollywood, also in Los Angeles, in Kalifornien und ich kaufe mir allein ein Ticket, flieg darüber, bleib eine Woche da, setz mich dahin, kauf mir ein bisschen was zu rauchen, kauf mir ein teures Ticket, setz mich in die erste Reihe, guck zwei Tage lang Willie Nelson, Norah Jones, ist ein super Line-Up, tolle Künstler und Künstlerin und mach da meinen kleinen spirituellen kurz vor 50 Trip. Hab alles schon vorbereitet und dachte, das ist dieses Jahr das Ding. Okay, fliegen nicht so gesund, ich bin aber jetzt echt lange nicht geflogen, außerdem muss ich mich nicht vor allen Leuten rechtfertigen und so. Ich flieg dahin, guck mir Willie Nelson an, mach mir zwei schöne Tage. Dann gehe ich gestern Abend online, weil gestern ging der Kartenverkauf los, gehe ich so auf die Seite und dann geht's los. Die Sektion. Wenn man da sitzen will, kann man zwei Tage vorher schon Karten kaufen, wenn man bei der Versicherung ist. Du kannst aber auch in den Willie Nelson Fanclub für 30€ und kriegst dann vielleicht die Möglichkeit, günstiger Tickets zu kriegen. Und da habe ich geguckt, das Ticket, was ich haben wollte, vorne im Garten mit so einem Stuhl, $1,000 pro Tag irgendwie. Und dann kriegst du es natürlich noch günstiger. Dann habe ich überlegt, der Flug. Dann habe ich das alles überlegt und habe gedacht, willst du diesen Traum jetzt platzen lassen? Und habe ich gedacht, das ist alles so ungeil. Ich bin einfach müde davon. Weißt du, was du machst? Du gehst selber auf Tour. Und jetzt habe ich das nicht gemacht mit Willie Nelson und habe Philipp Stürer angerufen, meinen Booker, und habe gesagt, ey, Jan ist hier auf Tour, ich will zu Willie Nelson, das wird zu teuer, ich will es auch wieder auf Tour. Und ich will genau das Gegending. Ich will günstige Tickets und ich will nicht die coolen Städte, ich will Osnabrück, ich will Leer, ich will Magdeburg, ich will all das und da wieder diese Tour machen, die ich eigentlich vor 3 Jahren mal machen wollte, während Corona mir einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und jetzt gehe ich auf Tour und werde Willie Nelson nicht besuchen. Da muss er ohne mich feiern, seinen 90. Das wollte ich kurz erzählen. Den Song Funny How Time Slips Away von Willie Nelson auf die Liste packen. Weißt du was, es macht mich so fertig, es kommt auch immer mehr, es gibt diese ganzen Ticketmaster-Geschichten.
Da wollte ich gerade mit dir drüber sprechen.
Da wird danach geguckt, das hat Philipp mir nämlich auch erzählt, da wird zum Beispiel auch während des Verkaufs die Preise angeglichen, genau. Wenn man sieht, es läuft gut, da werden die teurer gemacht nochmal.
Genau, und da liegen Gruß raus an Eventim und an Live Nation. Man muss natürlich sagen, das machen die auch nur, weil die Künstler das zulassen. In allererster Linie muss man da auf die Künstlerinnen und Künstler gucken. Die sagen, ja klar, wir holen jetzt hier das letzte bisschen raus. Andererseits muss man dann auch auf Spotify gucken und auf die Verwertung und die Veränderung in der Musikbusiness-Branche. Es werden keine Tonträger mehr verkauft, da gibt es weniger Einnahmemöglichkeiten, deswegen wird bei den Live-Tours rausgeholt, was geht. Aber die großen Acts und so Coldplay und dieses ganze Abgefacke von Live Nation, also diese dynamischen Ticketpreise oder diese ganze VIP-Lounge-Scheiße oder sowas. Wir haben uns lustigerweise mit Philipp, wir haben ja denselben Booker, er hat jetzt ja die Tour auch mit dem Orchester gebucht und wir haben uns darüber unterhalten, dass die auch, also dass du auch mit ihm immer die ewige Diskussion darüber hast, Ticketpreise ewig. So niedrig wie möglich, und das haben wir natürlich im Vorhin auch besprochen. Und ich kenn's noch, weißt du, als die Ärzte mal irgendwie sich mit riesen Entschuldigungen, wir mussten über 30 Marken Ticketpreis, weil es nicht anders möglich war. So, so habe ich Konzerte wahrgenommen. Und wir haben schon, also wir hatten, glaube ich, hatten 45€ ausgerechnet, weil wir halt mit irgendwie, keine Ahnung, 16 Mann auf der Bühne sitzen, mit 3 Bussen
fahren mussten. Und dafür, ich habe ja auch mit Philipp Grene sehr fairer Preis gewesen.
Genau, also wenn man mal bedenkt, wie viel, ne?
Was für eine riesige Produktion das eigentlich war, die ihr hattet, ist das ein sehr fairer Preis gewesen. Und das muss man auch echt bedenken. Und ich versuche das auch immer. Aber Philipp hat mich auch schon mal am Telefon angeschrien und meinte, Olli, wir können nicht für 16 Euro auf Tour gehen. Das ist ja nicht machbar.
Aber, erzählt, dann aber das Ding
und dann sage ich, ja, aber es muss doch eine früher ja, war das aber, auch
aber
möglich.
Selbst für Leute, die ich sag mal, finanziell sich da jetzt nicht so die Gedanken machen müssen, nicht zu Willie Nelson gehen können, nicht weil sich das nicht leisten können, sondern man kommt sich auch verarscht vor. Ich finde es auch scheiße irgendwie.
Richtig, ich finde es auch scheiße. Ich finde es scheiße einfach, dass Leute, die diese Musik lieben oder Willie Nelson, bei einer Versicherung sein müssen, weil sie dann 2 Tage vor Vorrecht haben. Und das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch wirklich ja, nicht der Gedanke mehr.
Genau.
Und das ist ja nicht immer bei Willie Nelson, das ist bei ganz vielen Sachen. Und ich habe Angst, dass das hier irgendwann auch rüberschnappt. Und irgendwann fängt der Erste nämlich an, hier Raf Gamora und sagt,
das
hier,
machen die doch sowieso schon. Also ja, das ist doch, das ist bereits übergeschwappt. Ja, also natürlich. Eventim und Live Nation, die, also Ticketmaster und Eventim machen das, wenn die Künstler das wollen, ist das deren präferierte Art, Tickets zu verkaufen. Dynamisch, schön gucken, wie viel wird geklickt, irgendwie mit AI, Zauberwort AI, rausfinden, wann es irgendwie die besten Preise gibt. Und das wird bereits gemacht. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist dann nicht mehr so viel, so weit davon entfernt, irgendwie Beyoncé stellt ihr neues Album bei einer Hoteleröffnung, ich glaube in Abu Dhabi oder in Dubai vor.
Ja, ja, in Dubai war das.
So, es ist irgendwie, so als würde man das hier nicht mitbekommen, die Welt ist vernetzt und so und der schale Geschmack, der vermittelt sich auch, wenn man irgendwie das nur mittelbar mitbekommt, dass da noch abgegriffen wird. Ich finde das irgendwie eine ungute Entwicklung und das hat gar nicht, nur was, nicht nur was mit Geld zu tun. Also ich kann das nachvollziehen irgendwie, dass wenn man zu einem Konzert einer Band geht, die man gerne mag, dass man dann viel Geld ausgibt, aber ich kann es dann irgendwie nicht mehr und dass auch die Preise okay teuer sind. Weißt du noch, ey, als die Rolling Stones angefangen haben, so die Stadien zu spielen und meine Eltern damals gesagt haben, ey, die Rolling Stones kommen ins Weserstadion, aber ein Ticket kostet über 100 Mark und alle sich darüber unterhalten haben, wie wahnsinnig teuer das genau. ist.
Ne? Und jetzt selbstverständlich ist das jetzt. Ne? Und dann denkt man ja auch, es ist ja auch okay, wenn man mal sagt, als meine Mutter Geburtstag hatte, habe ich Share-Tickets organisiert und habe gesagt, ich besorge jetzt die geilsten Share-Tickets. Heute lassen wir es mal krachen, so nach dem Motto. Aber das kann ja nicht bei jedem großen Künstler sein, dass du immer das Gefühl hast, okay, heute lasse ich es mal krachen, obwohl ich es mir eigentlich nicht mehr erlauben kann, weil das ist ja nun mal überall so, aber die Nachfrage ist so groß und so viele Leute sind bereit, das zu machen, dass viele Fans einfach keine Tickets mehr
ja, kriegen. Oder du hast dann Firmen, die kaufen dann für ihre Betriebsfeiern, kaufen dann en bloc als Werbungskosten, setzen sich das ab, kaufen Tickets für, keine Ahnung, 1000 Tickets für Willie Nelson, wir sind eine Versicherung, also wir machen unsere Weihnachtsfeier da und dann treten halt die geilsten Acts der Welt auf irgendwelchen Firmenversicherungen Weihnachtsfeiern auf. So von der Stimmung her und nicht mehr an einem Ort, wo Leute kommen, die Musik geil finden und denen die Musik was bedeutet. So, das ist schon nicht geil einfach.
Ja, und da kann man auch sagen, es gibt wenig Künstler, die sich dagegen stellen. Billy Joel, immer noch eine der besten Geschichten. Bei jedem Konzert von Billy Joel ist die gesamte erste Reihe frei. Und er holt Leute aus den letzten Reihen nach vorne, die sich das nicht leisten können. Und gibt ihnen die Möglichkeit, das Konzert vorne zu sehen. Und ich finde, das ist irgendwie echt auch eine Haltungssache, dass man sich irgendwas überlegt. Ich mache das seit Jahren so. Ich sag's auch nur ganz kurz, damit sich jeder auf die kommt. Wenn ich auf Tour bin und ich kriege eine Mail am Tag von jemandem, der sagt, er hat keine Kohle und ist seit Jahren ein Fan, dann lasse ich den so rein, wenn ich noch Plätze auf der Gästeliste habe. Das ist dann immer so 5 Plätze, die ich habe, aber mehr habe ich meistens, also wenn, ich habe ja sowieso keine Freunde in anderen Städten. Und dann mache ich die Gästeliste mit Leuten.
Schon gar hier leer in Osnabrück habe ich gar keine Freunde.
Naja, vor allem leer nicht. Und manchmal gibt es dann auch Abende, dann lese ich einfach nicht und dann schreiben mir Leute und dann sehe ich es nicht. Das ist auch immer eine Glückssache, aber auf alle Fälle versuchen Leute auch reinzukriegen, die es sich nicht leisten können. Und das ist ein ewiger Kern. Philipp ist genervt davon auch, dass ich dann immer jedes seit Jahren sage ich, ey, können wir nicht noch ein bisschen günstiger? Aber die Zeiten haben sich dann nun mal geändert. Wir machen kurz Pause und ich packe noch 2 Songs auf unsere Fidi- und Bumsi-Liste. Eine Band, die ich vor einem Jahr oder so empfohlen habe, Graustufe West, haben wieder einen Song rausgebracht und damals Marie war voll der Ohrwurm, hat irgendwas von den Ärzten, von aber auch so Wave 80er-Gedanke und ich mag, wie der Typ singt und irgendwas löst das in mir auf und ganz liebe Grüße an Graustufe West und ihren neuen Song Panik und auch so ein bisschen Morrissey-Lyrics drin und alles so. Graustufe West, Panik, sehr schöner Song und Nina Simone, ey, für mich immer noch eine der größten Sängerinnen. Das Tolle an Nina Simone ist, die hat so viele Platten gemacht und du findest immer noch einen Song, wo du denkst, Alter, ist der gut. He Ain't Coming Home No More von Nina Simone müsst ihr hören. Willie Nelson mit Funny How Time Slips Away packe ich auch noch auf die Liste. Und dann eine Sängerin, die ich ganz toll finde, wurde mir von Hörern und Hörerinnen zugeschickt. King Hannah mit All Being Fine. Sie singt ein bisschen wie Lana Del Rey. Ich mag die Stimmung unheimlich gerne. King Hannah ist die Sängerin von, ist aber ein Bandprojekt, All Being Fine, müsst ihr euch unbedingt anhören. Das ist meine Musikauswahl für die heutige Woche.
Ich habe auch noch einen kleinen Beitrag. Man kann ihn leider, glaube ich, nicht bei Spotify in dieser Version finden. Ich war total weggeblasen von einer Live-Performance von Elton John aus dem Jahr 1986 gemeinsam mit einer All-Star-Band, unter anderem an den Drums Phil Collins, an der Gitarre Eric Clapton, bei der 10-jährigen Jubiläumsfeier der Prince's Trust, des Prince's Trust, wahrscheinlich Prince Charles oder so, in der Wembley Arena, 20. Juni 1986. I'm Still Standing.
Boah, ich liebe den Song sowieso. Das war der erste Mal, dem Elton John Song, den ich gut fand, weil das die 80er waren und ich habe den immer gehört. Ich fand den damals.
Also, wie Elton John da am Piano oder am Flügel sitzt und das Ding zerschreddert, während Phil Collins, der junge Phil Collins, der glaube ich gerade irgendwie bei Genesis ausgestiegen war oder noch nicht eingestiegen war, weiß ich nicht.
Der 86, nee, da war der schon ausgestiegen.
Also der junge Phil Collins, aber in der Blüte seiner Karriere eigentlich. Also das war...
Ja. Obwohl, nee, 86
nee, noch nicht.
Invisible Touch, der ist ausgestiegen in den 90ern. Und dann kam der Sänger von Silkskin oder so, hat eine Platte mit denen gemacht. Phil Collins ist nie ausgestiegen, Peter Gabriel ist ausgestiegen.
Ach so, stimmt.
Phil Collins ist eigentlich
dumm, bis... natürlich. Phil Collins ist lange... Naja, auf jeden Fall der junge Phil Collins, Eric Clapton an der Gitarre, I'm Still Standing, packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste hier bei Spotify.
Kenn ich gar nicht, guck ich mir sofort an.
Es ist mega geil, auch wie Elton John aussieht. Das ist eine geile, auch noch bevor Elton John so Haartransplantation und irgendwie seinen Style da gefunden hat, mit so einem Fifi auf dem Kopf, hat auch echt, also sieht echt wild aus. Und zum Thema, warum Tickets immer teurer werden und immer mehr Touren ausfallen, empfehle ich von Elton John, I'm Still Standing, featuring Eric Clapton und Phil Collins, schaut euch mal auf dem Kanal von Arte Tracks irgendwas mit Kultur, Arte, das Video Tracks, warum Konzerttickets immer teurer werden. Das Thumbnail zeigt Taylor Swift, teure Tickets, wer profitiert. Und da wird das ganze System erklärt, was Live Nation und auch in Deutschland eben Eventim aufgebaut haben und warum es so wahnsinnig schwer ist, für einen vernünftigen Preis Tickets für die Künstlerinnen und Künstler zu bekommen, die man gerne mal live sehen möchte. Und
es ist aber witzig, Jan, dass kleine Bands und Freunde von mir echt Probleme haben, die Läden voll zu machen oder irgendwie eine Tour zu kriegen. Aber alles, was irgendwie jenseits der 1000-Euro-Grenze fast ist an Tickets, abgemolken wird und die Leute auch bereit sind, alle wollen an den großen Super-Events teilnehmen. Aber es kann auch wirklich ein magischer Abend sein, mit 500 Leuten im kleinen Club zu sein oder 300 Leuten oder nur mit 50 Leuten und eine Band zu sehen, die du noch nicht kennst oder die von dir gehört hast, die spielen. Ey, wenn ihr sowas hört, ey, und ihr habt die Möglichkeit, mal abends wegzugehen, unterstützt kleine Bands, wirklich. Es kann ein magischer Abend sein und vielleicht lernt ihr den Menschen eures Lebens dort kennen.
Ja, aber wenn einfacher du, möglich. Aber wenn du für die VIP-Loge, für das, keine Ahnung, das Konzert von Dieter Bohlen dann 1000 Euro ausgibst für ein Meet and Greet, weil du ein Dieter Bohlen
bist. Bist du unter Arschlöchern, ne?
Ja, aber dann hast du einfach keine Mittel mehr, um mal einen kleinen schmusigen Konzertabend unter 50 Leuten zu verbringen.
Stimmt.
Weil die Kohle einfach weg ist. So, das ist halt der Effekt dann am Ende. Du hast ja auch nicht ein unbegrenztes Kulturbudget und wenn du einfach mal unbedingt Dieter Bohlen live sehen möchtest und den mal anfassen willst und dann wird das angeboten für 700 Euro in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg oder so, dann gehst du da hin und ist das Geld halt weg für die nächsten 3 Jahre Konzert. Blöd.
Ja, für die nächsten 30 Underground-Konzerte.
Ja, so ist es.
Gut, Leute, ihr macht mal ganz kurz eure Füße. Wir auch. Wir machen kurz Fußpflege. Wir vergleichen gleich. 10 Minuten Pause alle.
Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, das ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie noch mal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Ja, Fest und Flauschig ist hier am 5. Februar 2023, am Sonntag. Wir sind heute Sonntag und wenn ihr uns am Montag hört, ist Montag. Oder Dienstag, wenn ihr uns am Dienstag hört. Man kann das ja jeden Tag hören.
Genau, ihr dürft aber nicht zu spät sein. Sonst habt ihr zu viele Sendungen, die ihr aufholen müsst. Ihr müsst also ein bisschen dranbleiben. Das ist hier wie so ein wie Treuebonus sozusagen. Wenn ihr dranbleibt, wird immer aktuell am Tagesgeschehen.
Ja, und ganz wichtig ist auch am emotionalen Geschehen, weil die Sendung ist natürlich ein ewiges Auf und Ab seit vielen Jahren schon. Und viele sagen, ja, aber da ist das nicht, das sind ja immer die gleichen Leute und so. Es geht ja immer auf und ab. Ja, es geht immer auf und ab, immer mit anderen Gelegenheiten. Natürlich können wir immer wieder aktuelle, geile Sachen besprechen. Ab und zu geht es ja aber auch um Beziehungspflege und aber auch um Stabilität, sowohl für uns nach innen, auch nach außen.
Für uns alle ist das hier eine Erfahrung, die wir zusammen durchmachen müssen. Jan und ich haben gerade eben in der Pause wirklich über das Thema geredet, so ein bisschen, was wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen uns mal nochmal unter die Lupe nehmen sollten. Nämlich, worüber wir uns ein bisschen gestritten haben, was aber eigentlich ein spannendes Thema ist. Wie geht man mit Leuten in der Öffentlichkeit um, die gewisse Verwerfungen getroffen haben, beziehungsweise von denen man gewisse Sachen weiß? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ist aber ein spannendes Thema. Darüber haben wir gerade geredet und natürlich über eins unserer Dauerthemen momentan, die Bushido-Doku, die sich diese Woche mit der vierten Folge dem Finale nähert. Und damit ist, glaube ich, schon Feierabend. Ich habe die Hälfte schon gesehen und muss sagen, es geht diesmal nur um Beziehungen. Ich will den ganzen anderen Dirt auch sehen. Ne?
Also genau, man will eigentlich wie bei den Kardashians, dass jeder alles im Alltag begleitet wird, dass die Kamera mitkommt zum Einkaufen. Ich habe gesehen, dass Anna-Maria bei Zara eine Online-Bestellung in so einem Automaten abgeholt hat und dann so nach außen verkauft hat, dass es irgendwie Dubai mega krass. Ach nee, wohl, war das in der Doku oder war das? Ich glaube, das war gar nicht in der Doku, es war in ihrer Insta-Story. Oh, sie kommen schon ganz durcheinander mit den Welten. Und nochmal ganz kurz zu dem Thema, was tut man, wie geht man damit um, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, verwerfliche Dinge tun? Da muss ich mal dazu sagen, dass es vielleicht auch nochmal was anderes ist, weil wir ja, also ist jetzt kein großes Geheimnis, aber wenn man in dieser Branche tätig ist lange, dann weiß man ganz, 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 ganz viele Dinge, die so breit in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt sind. Ne? Also es gibt diesen Effekt, dass man Künstler nicht mehr so ganz unvoreingenommen oder Künstlerinnen schauen kann wie vorher, gibt es in meiner Wahrnehmung für mich noch viel stärker, seit ich selbst in diesem Haifischbecken tätig bin, weil du, also erstmal triffst du Leute persönlich, da geht schon mal viel verloren, dann hörst du von vielen Leuten hinter den Kulissen, was da so abgeht, da geht auch viel verloren und dann hörst du so die Sachen, die man sich nur so rumraunt, wahrscheinlich seit Jahrzehnten, wo man nicht so genau weiß, ob das stimmt oder nicht und da vergeht einem bei auch viel, schon ziemlich viel der Appetit, so dass es nochmal, das ist eine spannende Diskussion. Sehr spannende Diskussion.
Finde ich auch. Und dann gibt es nämlich Sachen, wie du es gerade sagst, die in der Öffentlichkeit besprochen sind, von denen man aber noch ganz andere Sachen gehört hat, die man aber dazu nicht sagen darf.
Genau.
Unbedingt. Okay, öffentlich steht das so da. Ich habe aber von vielen Leuten das gehört, will mich jetzt aber gar nicht einmischen, aber der private Tenor ist ein anderer als der öffentliche zu diesem Thema. Das passiert nämlich auch. Also es ist wirklich so, es ist nicht leicht damit und es geht ja auch nicht darum, Leute anzuklagen, sondern wirklich mal die Frage zu stellen, wie geht man damit um, wenn jemand qualitativ sehr gute Arbeit leistet, aber da sich wirklich scheiße verhalten hat.
Ja, also das kann man auch übertragen auf den Alltag. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, einen guten Klempner, einen guten Schlosser hat, von dem man aber weiß, dass er in seinem Privatleben gerne Menschen im Internet sucht, denen er den Penis abschneiden kann zum Essen. Wie geht man dann damit um? Also wenn die Heizungsanlage super gewartet ist und es macht wirklich toll, legt toll Parkett, aber ist halt ein Dick-Eater, also im literally im Sinne, also jetzt nicht im Sinne von gegenseitig Einverständnis, du weißt, wie ich meine, ne?
Ich weiß, wie ich meine. Ja. Ey, ich muss dich auf eine Sache nochmal ansprechen, was deine Band und deine Tour angeht, weil mir ist aufgefallen,
du hast Stichwort Dick Eater oder was?
Dick Eater, nee, du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Du hast das letzte Konzert der Tour in Stuttgart gemacht.
Wieso und Fehler?
Ich habe auch in Stuttgart gespielt, bei meiner letzten Tour irgendwie zu dieser Corona-Zeit, bin auf die Bühne und meinte, das ist ja unsere letzte, wir feiern heute Tourabschluss. Und die Leute, die Gesichter alle so nach dem Motto, aber warum denn bei uns? Warum denn bei den Schwaben? Wir haben Probleme mit Gefühlen. Wir können nicht so jubeln und so. Weil ich muss sagen, es ist immer doch eine Erarbeitung des Publikums, wenn du da gespielt hast. Ich habe gute Konzerte in Stuttgart und Umgebung gehabt, aber ich finde, wenn du als Norddeutscher oder generell, ist das nicht die Stadt, wo du denkst, wir machen geil Tourabschluss. Und das hat Philipp genauso gemacht wie bei mir. Stuttgart. Damit wir gegroundet bleiben, damit wir nicht so ein fulminantes Ende haben der Tour, wo wir denken, wir gehen als Kings von der Bühne, sondern wo man auch noch ein bisschen,
damit das nicht so schwer Erfolg hat bei den Verhandlungen für die nächste Tour, damit Philipp das nicht so schwer hat, werden die letzten Gigs so eingebucht, dass die Künstler so ein bisschen runtergedrückt werden.
Absolut. Aber wirklich, in Stuttgart waren wirklich so Leute, die haben gesagt, warum bei uns? Warum? Nimm doch eine andere Stadt. Komm doch hier so in der Mitte der Tour. Das ist ganz gut.
Aber ich war bei Stuttgart, ich war so abgefuckt, weil es hat geschneit an dem Tag und ich bin ja wirklich zu diesem scheiß Friedhof, wo Bader, Raspe und Enslin lagen, hochgefahren und hab dann, ich glaube, die erste Moderation war, herzlich willkommen hier in Stuttgart im Gudrun-Enslin-Dome und das ist halt direkt neben der Hans-Martin-Schleyer-Halle und das sorgte erstmal für die ersten 10 Minuten für so viel Verwirrung, dass die Leute sich dann schnell in gute Stimmung geflüchtet haben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es schwierig war, wobei ich schon das schwierig finde, so einen letzten Auftritt anzusprechen, weil man ehrlicherweise ja sagen muss, die letzten Auftritte sind eigentlich immer die besten, weil man super geübt ist, man weiß, was passiert, man kennt die Dynamik des Abends, also ist bei uns jetzt zumindest so. Sorry nochmal, raus geht's, ein großes Sorry an Wien, da haben wir unsere Premiere gehabt und die Show war ein bisschen zu lang und wir haben noch Songs drin gehabt, die haben wir dann rausgenommen, weil die super schwer waren und ich habe gedacht, oh fuck, das ist ja doch anstrengend zu singen alles und so. Und Wien war echt noch so, das war echt, ich würde jetzt nicht sagen, Generalprobe war sympathisch und so und Marco Wander war da und das war super, aber in Stuttgart waren wir echt super drauf, aber ja,
Legt sich bei dir, bist du am Anfang der Tour auf? Warst du aufgeregt am Anfang der
ja,
Tour?
Am Anfang,
bist du jemand, der Lampenfieber hat?
Ja, nicht so richtig Lampenfieber. Doch, natürlich schon, aber nicht so bewusst. Also eher so Anspannung natürlich, dass man alles nochmal durchgeht. Aber ich bin nicht mega aufgeregt. Aber es war so am Anfang natürlich mehr als am Ende, weil man dann schon wusste. Also nach Zürich zum Beispiel, als wir dann wirklich wussten, okay, das wird ist offensichtlich eine gute Show. So. Also man weiß, dass der Abend gelingt. Selbst wenn es mal scheiße läuft, weißt du, dass halt gute Sachen passieren. Das war so erst nach Zürich und da war ich dann einigermaßen lockerer. So,
also wenn das Konstrukt und der gesamte Durchlauf steht, dann kann man auch mal versagen innerhalb, wenn man so weiter weiß, es geht ja alles weiter. Hauptsache, das genau. Set ist sozusagen fertig aufgebaut. Ich habe überhaupt, und das ist auch echt komisch, seit Jahren keine Aufregung mehr. Ich denke mir immer, das muss ja auch für mich geil werden. Und ich gehe, der letzte Gedanke, bevor ich auf die Bühne gehe, so, du sorgst dafür, dass das für mich und für die Band ein geiler Abend wird, weil wenn wir Spaß auf der Bühne haben, haben die Leute im Publikum höchstwahrscheinlich auch Spaß. Außer wir haben jetzt eine ganz neue Performance-Idee, aber abgesehen davon, es ist wirklich so, Aufregung, keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon zu viele Höllenauftritte in meinem Leben gehabt, dass ich dachte, was kann denn passieren? Dass es scheiße wird, kenne ich doch. Also ist ja nichts Neues.
Ja, ja, also ich weiß, was du meinst, aber das ist vielleicht nochmal, weil wir hatten ja wirklich dann 16 Leute, die alle irgendwie Kabel im Kopf haben und irgendwie alle ausfallen können. Also ist schon nochmal so eine andere Anspannung da, ob alles gelingt so. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich finde es total krass von innen raus betrachtet, wie die Bühne, man betritt ja wie so einen Arbeitsraum, man kennt ja wirklich jeden Millimeter, man weiß, wie das immer aufgebaut ist, man weiß, wo die Monitore stehen, man weiß, wie es klingt und sowas. Und sich dann vorzustellen, also ich fand es in Berlin so krass, da war ja wirklich, war richtig voll, das waren richtig viele, viele, viele Leute.
9000 Menschen
oder so. Mit dieser Demo vorab und so. Und dann gehst du da raus und das ist so abstrakt und du siehst dahinter die Fotos und denkst so, Alter. Und ich habe immer nur meine Bühne im Blick gehabt und habe aufgepasst, dass ich nicht da runterfall und so. Also man hat selber, der Raum schrumpft so, man weiß, was man macht, aber es ist überhaupt nicht zu fassen. Das meinte ich, was ich vorhin sagte. Man kann so, man erlebt so Dinge, die man gar nicht fassen kann, und es sinkt dann erst so ganz langsam ein.
Ja, das kommt manchmal auch Tage später erst so denkst, was ist das denn krasses gewesen eigentlich, wo man im Augenblick dann so ein bisschen weiter.
Jetzt kommen hier kommen gerade die Zahlen. Können wir der transparente Podcast. Wir sind am Samstagvormittag. Wir ältere Herren, wir wollten nicht gestern aufnehmen, aber haben uns gegenseitig. Oh, ja.
Wir haben dreimal gestern verschoben, weil erstmal wollten wir gestern Mittag aufnehmen. Dann habe ich gesagt, ich bin noch so müde. Dann wollten wir abends aufnehmen, da warst du noch müde. Dann wollten wir noch später aufnehmen, da warst du noch müder und ich auch. Und dann haben wir uns heute. Das ist aber jedenfalls eine brühwarme Sendung noch.
Ja, richtig knüppelheiß ist die hier. Und jetzt kommen die Quoten immer rein. Wir kriegen immer die Quoten vom Vorabend und man kriegt da so die Quoten im Videotext, das kennt man ja vielleicht auch als Laie. Entschuldigung, mein Gott. Mein Gott. Und dann kommen immer im Laufe des Vormittags kommen dann so die Quotenverläufe, da kriegt man dann noch so, weiß ich nicht, was man da jetzt rauslesen soll. Ich glaube, man soll einfach weitermachen wie bisher. Was mir
Quoten hat mich, das ist die Gefahr beim Fernsehen.
Was
ne?
machst du denn also gerade mit dem NDR? Womit bist du unterwegs gerade? Darf man da was verraten? Du hast gesagt, du triffst dich mit öffentlich-rechtlichen Sendern, mit einer Buddha-Statue. Ist da ein neues TV-Projekt?
Ich glaube,
kommt Schulzkowski zurück?
Schulzkowski kommt erstmal noch nicht zurück. Dafür bin ich noch nicht abgebrannt genug finanziell. Aber eine schöne Sache werde ich dir nach der Sendung aber gleich eben erst erzählen. Würde ich jetzt noch nicht machen, solange wir noch nicht so weit sind. Aber es ist was dir bestimmt gefallen wird. Eine Sache, die wir eigentlich mal machen wollten, heute auch nicht machen werden, aber ich habe ein bisschen Nachforschung gemacht, wollte ich kurz mit dir mal durchgehen. Politiker und Hunde. Weil ich ja eigentlich mal die großen 5 Arschlochnamen, die Arschlöcher ihren Hunden geben, machen wollte mit dir. Da gibt es verschiedene. Aber wir können mal ganz kurz von unseren Politikern die Hunde durchgehen. Wusstest du, dass Bodo Ramelow zum Beispiel einen Jack Russell hat?
Ja, also ist ein sympathischer Hund. Das ist eh so ein Typ, der...
Jack Russell ist ein echt anstrengender Hund, Alter.
Hund.
Ey, ich finde Jack Russell
vielleicht will er seinen Hund so haben wie seine Partei.
Jetzt rate mal, wie der Hund von Bodo Ramelow heißt.
Sarah Wagenknecht.
Attila.
Attila?
Der hat einen Jack Russell, der Attila heißt. Von Bodo Ramelow. Weißt du, wie der Hund von Norbert Röttgen heißt?
Balu?
Chrissy?
Ich habe Norbert Röttgen
am meine Lieblingspornodarstellerin, Chrissy.
Ich habe Norbert, aber ist das so ein Züchtername? Ist das noch so, dass man A, B, C, D, E, F, G und dann A ist Attila und C Chrissy und so? Ist das so?
Nee, glaube ich. Weil er hat keinen Jack Russell. Ich weiß, von Norbert Röttgen weiß ich nicht die Hunde.
Ich habe Norbert Röttgen mal am Flughafen in Frankfurt getroffen.
Mit und, oder ohne Hund?
Nee, mit Frau, aber die Frau lief, ich weiß nicht, ob seine Frau war in weiblicher Begleitung. Ich glaube, es war seine Frau. Es war so ein bisschen, er hatte auch telefoniert und es war so ein bisschen so ein Herrchenverhältnis. Aber ich dachte...
Boris Johnson hat auch auch ein Jack Russell. Okay, erzähl weiter.
Ich dachte bei Norbert Röttgen, ich konnte ihn erst gar nicht zuordnen. Ich dachte nur, meine Güte, der sieht aber gut aus. Und erst im Nachhinein ist mir eingefallen, das war ja Norbert Röttgen. Also mir ist ja, also ein wahnsinnig gut eingecremter Typ, der telefonierend mit einer Frau, die so 2 Meter hinter ihm lief und all die Tüten trug am Flughafen Frankfurt. Und dann ist mir erst eingefallen, ach ja, das war ja Norbert Röttgen. Also kann sein, dass er das war. Vielleicht war er es auch nicht. Also ich will jetzt hier nicht keine justiziablen Äußerungen tätigen. Ah, okay, aber hast du recherchiert?
Ich habe schnell ausgesucht gestern Abend, nämlich Helmut Schmidt hat einen Golden Retriever, habe ich nie gewusst, der hieß Jaspis.
Aber der lebt im Keller wahrscheinlich, im Bungalow.
Muss jetzt Zigaretten drehen.
Der durfte nie in die Öffentlichkeit.
Nee, der im Untergrund gearbeitet.
Echt?
Das hat Macron einen Hund.
Wie heißt der Hund von Helmut Schmidt? Hieß der?
Jaspis. 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 Habe ich nie gehört, den Namen vorher.
Ich krieg bei Helmut Schmidt.
Macron hat einen Labrador, der heißt Neymar.
Der ist fast so groß wie er wahrscheinlich, ne?
Der ist genauso groß.
Der ist der Mann im Hintergrund. Neymar oder Neymar?
Neymar. N-E-M-A.
Okay.
Nee, Nemo. Quatsch. Nemo.
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 Ah, okay. Och, süß.
Boris Johnson hat einen Jack Russell, da weiß ich den Namen nicht. Und dann ist es ist natürlich jetzt die Frage, ja, ist es gut, als Politiker einen Hund zu haben, weil der größte Hundeliebhaber unter den Politikern ist Putin, ne? Ich habe sogar den Hundekalender mit Putin. Der liebt ja...
Was denn? Was? Wieso das denn?
Hat jemand ironischerweise mal gemacht.
Putin mit Hunden?
Ja, Putin mit Hunden. Mhm. Und dann habe ich so, für jeden habe ich hier irgendwo rumliegen, den Kalender. Gibt es. Naja, das sind bis jetzt meine Frage jetzt, falls ihr wisst, wie die Hunde von Politikern heißen, von Deutschen, wer mir am allerliebsten und wer einen Hund hat, dann bitte gerne zuschicken, damit wir diese Liste weiter.
Und gerne auch noch schnell vor der Berlinwahl. Nächste Woche ist ja Wahl in unserem 18. Bundesland. Das hat übrigens auch noch Auswirkungen auf die Bundestagswahl. Also es wird gewählt in Berlin. Sowohl Landtag als auch Bundestag. Und wie sieht es da aus mit den Kandidaten? Kai Weber, glaube ich, CDU, was hat der für einen Hund? Franziska Giffey, hat sie einen Hund oder behauptet sie nur einen Hund?
Hat wirklich eine Katze. Franziska Giffey hat keinen Hund.
Ja, vielleicht sagt sie ja 2 Hunde
sogar. Die ist nicht dominant genug. Für einen Hund musst du als Hund...
Ich habe bei Franziska Giffey habe ich so leichte George Santos-Vibes. Der hat jetzt George Santos, kennst du diesen verblüffenden Politiker, der für die Republikaner ins Repräsentantenhaus in Amerika eingezogen ist, der sich seine komplette Biografie zusammengelogen hat? Der ist so ein Hardcore Hardliner.
Von Rolotius sich zusammenschreiben.
Rechtspopulist, der ist jetzt mit den Midterms ins Repräsentantenhaus geraten, in den Congress. Ja, genau. Und hat aber seine komplette Biografie sich zusammengelogen. Und es tauchen immer wieder jeden Tag neue biografische Fakten auf, die er Leuten erzählt hat, was er gemacht hat. Das neueste Ding von gestern war, dass er ein Producer war in New York beim Spider-Man-Musical. Dann hat er sich ausgesprochen gegen Drag-Queen-Shows, bis sich dann irgendwann aus Brasilien, wo er eine Zeit lang gelebt hat, eine berühmte Drag-Queen gemeldet hat und gesagt, Moment mal, er ist doch aufgetreten als Drag-Queen. Er war doch Drag-Queen. Das war also die Sachen, die wirklich wahr sind, die hat er dann aber vehement bestritten, dass er eine Zeit lang
als
Drag Queen aufgetreten ist. Also, und dann hat er, dass seine Mutter in 9/11 verstorben ist, also in den Hochhäusern war im World Trade Center. Also wirklich so Sachen, wo du so denkst, nicht schlecht. Und ich spüre bei Franziska Giffey, also ich will jetzt nicht sagen, dass Franziska Griffelow, dass sie da jetzt, dass man das so vergleichen kann. Aber diese Doktorarbeitsgeschichte und diese ganze nach außen Präsentiererei und so, also, weißt du noch, dass wir die mal in der Sendung hatten eigentlich, bei Schulz und Böhmermann?
Ich weiß, die Sendung durfte nicht ausgestrahlt werden, weil das vor der Wahl
genau,
war.
Genau,
das war innerhalb eines 6 Wochen vor der Wahl darf nicht
genau,
mehr ausgestrahlt
das
werden.
Genau, es gibt diese Regel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich glaube 6 Wochen vor irgendeiner Wahl, darf irgendwas mit Politikern in der Unterhaltungssendung nicht ausgestrahlt werden. Das ist so ein Gentleman's Agreement. Und da war Franziska Giffey bei uns zu Gast und die Sendung musste hinten angestellt werden bis nach der Berlin-Wahl, weil sie damals, glaube ich, Bürgermeisterin in Neukölln oder so, nee. Sie war irgendwie Bezirksbürgermeisterin. Ja, Charlottenburg-Wilmersdorf, oder? Charlottenburg-Wilmersdorf? Weiß ich gar nicht. Also, sie Bürgermeisterin wurde. Und die hat auch diesen Doktortitel leider verloren. Und vielleicht behauptet sie, sie hat 7 Hunde oder 101 Dalmatiner, aber in Wirklichkeit hat sie einfach nur eine Katze, die aber in Wirklichkeit ihr Ehemann ist oder so.
Vielleicht auch ein Rollenspiel nur. Ab und zu Halbzeitkatze, Teilzeitkatze meine ich. Man weiß es nicht. Aber die hat so eine, der wächst das gerade über den Kopf, weil das auch wirklich viel los ist in Berlin. Sie wirkt immer so, als wenn sie irgendwann sagt, Leute, es ist alles scheiße gerade. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern.
Was soll ich machen als Bürgermeisterin? Was soll ich machen?
Sag mal, was hältst du eigentlich, ganz kurz, von dem Themenwechsel vom chinesischen Spionageballon? Ich finde, das ist ein starker Ausdruck. Chinesischer Spionageballon. Was spioniert er aus? Sitzen da Leute im Ballon drin? Ist es ein Heißluftballon? Wie wird der gelenkt? Wie wird der ausspioniert? Was weißt du als Politexperte?
Danke der Nachfrage, Olli. Ich habe mich natürlich kundig gemacht über den chinesischen Spionageballon. Erstmal,
dreimal hintereinander. Hier, chinesischer Spionageballon.
Hex. Wenn man das dreimal hintereinander sagt, dann platzt Xi Jinping.
Dann platzt der Ballon.
Also, ich habe mich natürlich kundig gemacht, weil ich finde es faszinierend. Die USA haben gemeldet über den Bundesstaat Montana. Da gibt es wohl Abschussbasen für...
Montana Black.
Genau. Ja. In Amerika abgekürzt wird das Bundesland Monte. Also über Monte schwebt ein großer chinesischer Spionageballon, weil die rausfinden über wollen,
Buxtehude.
Wie er so unverschämt reich wurde.
Die Chinesen wollen sich an seinem Geschäftsmodell orientieren.
Die wollen die nächsten Tattoo-Vorlagen ausspionieren.
Die denken sich, ey, wir sind ja schon gut mit TikTok und ziehen die Kids ab. Aber was Monte macht, wie der die Kids abzieht, der ist ja noch viel mehr zu holen.
Wie macht er das bei Twitch?
Ja, wie macht er das bei Twitch mit diesen Gates? Einfach mal ein Fuffi investieren.
Und was ist da wieder in seinem Garten los? Da ist doch wieder das Team, das Internet-Team von Obi, was da so Product-Placement-mäßig irgendein Gartenprojekt macht, was dann in einem YouTube-Video wieder verwurzelt wird.
Und gleich
wird.
Kommt Kai Pflaume mit dem Mountainbike und dann geht's nochmal durch Buxtehude. Zum Lieblingsimbiss der Oma.
Und das interessiert natürlich die Chinesen brennend. Und deswegen schwebt ein großer chinesischer Spionageballon über Monte. So. Also pass auf, ich habe mich kundig, ich habe gedacht, das ist erst ein großer Wetterballon, wo unten irgendwie, keine Ahnung, eine Postkarte dranhängt, wie beim Kindergartenabschlussfest oder sowas. Oder wie als damals das Affenhaus in Krefeld abgebrannt. Oh Gott, Alter. Ja, Gott, weißt du das noch, Alter?
Yeah, don't remember.
Oh Gott, Alter, das war ja auch noch. Das war Pandemie und dann ist das Affenhaus abgebrannt. Das war relativ...
Ja, und dann haben die richtig Shitstorm bekommen, natürlich, vielleicht auch zu Recht. Trotzdem taten mir auch dann irgendwie die Familie leid, die natürlich untröstlich war, die das gemacht haben. Wie funktioniert der Spionageballon? Also,
an dem Spionageballon hängt eine riesengroße das Modul dran, was fast so aussieht wie ein Satellit mit Solarzellen.
Da hängt ein Typ mit Fernglas und guckt so Leute.
Nein. Es hängt ein riesengroßes Modul dran, ein großes Technikmodul mit so ausfahrbaren Solarpanels, um das ganze Ding mit Strom zu versorgen. Da ist eben Technik drin. Deswegen angeblich kann man den nicht so einfach abschießen. Was ich viel spannender finde, weil ich sag mal so, Spionageballons und über Ballons über... jetzt nicht unbedingt verfeindlichen, aber konkurrierenden Nationen, das ist nichts Ungewöhnliches, das passiert andauernd. Die Amerikaner spionieren, die Chinesen spionieren, aber warum wissen wir von diesem Spionageballon? Das ist doch die große Frage. Warum? Nicht warum ist er da, sondern warum wissen wir davon?
Die haben vergessen, ihn in Himmelsfarbe, in Blau anzumalen, deswegen ist er zu sehen.
Die Amerikaner haben das ja öffentlich gemacht, dass da ein Ballon über Montana ist. Warum wissen wir davon? Das ist die viel größere Frage, dass es das gibt und so, dass es das auf allen Seiten gibt, ist ja klar, aber warum wissen wir davon, dass der Außenminister seine Reise nach China abgesagt hat, mit diesem Anlass, dass jetzt noch ein weiterer über Südamerika aufgetaucht ist? Und die Frage, sag mal, auf der einen Seite haben sie alle Schiss, dass die Chinesen uns über 5G-Antennen ausspionieren mit ihren Huawei-Handys und dann wird da irgendwie so ein dicker Ballon problematisiert, den man da irgendwie mit der Dart-Weltmeister, der so aussieht wie Sascha Lobo, da runterschießen könnte, aus dem Handgelenk. Ja. Das verstehe ich alles irgendwie nicht. Verstehe ich auch nicht.
Kann man selber auch bei Amazon sich so einen Spionageballon bestellen? Was gibt's da von Yps vielleicht schon von früher? Oder es ist wahrscheinlich wirklich ein aufwendiges Ding. Und warum wissen wir davon? Warum ist der zu sehen?
Warum wissen wir davon? Das ist die große Frage. Ich habe aber schon das Gefühl gehabt, gerade in den ersten Jahren, als wir hier so Podcasts salonfähig gemacht haben bei Spotify, dass viele Spionageballons von anderen verfeindeten Podcasts über unseren Podcast geschwebt sind. Ich habe jahrelang nichts gesagt. Ich habe das gespürt, dass die da waren.
Und auch von dieser und so der Ballon, der Spionageballon von dieser.
Ja, von anderen Podcast-Duos. Da wurden viele Spionageballons hier über diesen Podcast geflogen. Und wir haben jahrelang nichts gesagt. Machen da kein großes Ding von. Warum machen die Amerikaner jetzt so ein großes Ding davon?
Das ist die Frage. Vielleicht ist es wir warten ab mit Spekulationen, weil Mittwoch sind wir schon wieder da.
Ja, dann wird weiter spekuliert. Jetzt habe ich die ganzen schönen aktuellen Themen alle gar nicht. Warte mal, ich habe hier noch aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben mit Niggemeier beim WDR, weil mir ist gestern Abend heiß eingefallen im Bett, dass ich mal die weirde Situation habe mit dem berühmten Medienjournalisten. Das ist bestimmt
Stefan Niggemeier.
Ja, Stefan Niggemeier, der glaube ich auch einen Podcast hat. Aber wer hat keinen Podcast? Dass ich mal aus irgendeinem Grund, ich glaube, wir haben damals, ich weiß noch genau, was es war, aber ich sehe mich in einem Büro mit dem WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönborn, damals der einen unter der Intendanz, ich glaube, ist immer noch Fernsehdirektor des WDR, der zweite Mann hinter Tom Buro, Stefan Niggemeier und ich sitzen zu dritt in einem Raum und es herrscht Eiseskälte. Es ist wirklich passiert im Vier-Scheiben-Haus, schon viele Jahre her. Das war, bevor Stefan Niggemeier sein Übermediending hatte, haben wir irgendwie versucht, die Fernsehkarriere von Stefan Niggemeier anzuschieben, gemeinsam beim WDR. Und dann kamen wir da rein, das ist mir gestern Abend eingefallen im Bett, weil ich irgendwie... kennst du das, wenn man manchmal so nicht mehr genau weiß, ob Sachen passiert sind oder nicht? Und dann ist mir eingefallen, ach du Scheiße, das ist ja wirklich passiert. Und dann fiel mir ein, dass wir mal zu dritt, da ist glaube ich noch ein Referent mit dabei, wir waren dann zu dritt, aber Stefan Niggemeier, ich und Jörg Schönborn, der Fernsehdirektor vom WDR, saßen an einem Tisch und haben versucht, eine Fernsehsendung für Stefan Niggemeier zu organisieren beim WDR. Oh, das Problem war aber, dass Stefan Niggemeier damals schon ein profilierter Fernsehkritiker war, der auch öfter schon mal beim WDR unangenehm aufgefallen ist durch treffende, scharfe Kommentierungen und dass auch ich sag mal, nicht den besten Leumund hatte im WDR und dass das sehr lange Treffen sehr eisig war und der Fernsehdirektor des WDR uns zu spüren hat lassen, fernsehmäßig mit euch beiden passiert hier gar nichts.
Ist hier nichts zu holen. Ist hier nichts zu holen.
Passiert hier absolut gar nichts. Eher fährt die Oma im Hühnerstall Motorrad hier beim WDR. Dass ihr hier, aber das war super diplomatisch und super freundlich und ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, so muss es wahrscheinlich gerade sein, mit Russland zu verhandeln. oder so. Oder zwischen China und den USA. So muss die Stimmung gerade sein. Ist mir auf jeden Fall gestern Abend eingefallen, habe ich auf dem Zettel noch stehen. Mit Niggemeier beim WDR.
Mit Niggemeier beim NDR. Ich muss ganz kurz noch sagen, dass apropos Fernsehserien, die neue Staffel Jerks ist rausgekommen und tatsächlich unter 10.000 Promi-Gästen, die da mal kurz durchs Bild laufen, bin auch ich kurz zu sehen. In der ersten Folge tatsächlich gleich. Kleine Überraschung gleich in der ersten Folge. Mehr will ich nicht sagen. Es ist, ich habe nur die erste Folge bis jetzt gesehen, finde es sehr schön. Ach, ich liebe die Serie sowieso. Ich hatte von Christian schon mal vor Jahren die Anfrage bekommen, da mitzuspielen. Da fand ich das aber alles so krass unangenehm und habe auch mitbekommen, dass einige angefragte Leute nicht so zufrieden waren mit, wie sie dargestellt worden sind. Ich habe gedacht, willst du da jetzt rein? Willst du da mitmachen? Und andererseits ist es natürlich eine meiner echt deutschen Lieblingsserien und es ist sehr schön geworden auf alle Fälle. Könnt ihr euch jetzt bei Join angucken und gibt es bestimmt auch bald bei ProSieben oder wo das läuft. Jerks, eine der unterhaltsamsten, unangenehmsten Serien.
Ist die letzte Staffel, ne? Also die hören danach auf.
Allerletzte Staffel.
Ja, schade.
Sie haben, Engwort Fahri, glaube ich, gesagt im Interview, sie haben jetzt alle Körperöffnungen genug penetriert und bearbeitet. Es wird Zeit, die Sendung zu beerdigen irgendwann. Ich freue mich aber noch auf alle Folgen, die da jetzt kommen. Mhm. Und dann möchte ich noch empfehlen, kennst du nicht Diane Morgan aus Afterlife, die Schauspielerin, die diese Rolle spielt, diese Philomena Kank, diese Journalistin. Nee. Hey Jan, das ist, glaube ich, dein Humor. Es gibt eine Mockumentary, ich glaube, das ist von den Leuten, die Black Mirror gemacht haben, neu jetzt, Kunk on Earth, das ist also Kunk oder Kunk wird sie ausgesprochen, C-U-N-K und es wird von Diane Morgan gespielt. Und sie spielt eine Ahnungslose und sie spielt das genial, BBC-Journalistin.
Ach doch, ich weiß. Ja, doch.
Und es ist so großartig. Und das Geile ist, es ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Ali G. Irgendjemand, der ahnungslos ist, interviewt Wissenschaftler, interviewt Professoren, Professorinnen und wirklich interessante, kluge Leute. Und wie die auf ihre dummen Fragen, die aber gar nicht so dumm sind, reagieren. Das ist nicht immer Punchline-mäßig der geilste Gag, aber es hat alles so eine Tiefe auch. Und ich finde sie so toll, Diane Morgan. Und es gibt eine Szene von einer Folge, ich glaube von da spricht sie mit einem Nuklearwissenschaftler, also jemand, der sich hier
mit Radioaktivität.
Radioaktivität. Und dann sagt sie so naiv zu ihm, ich bin so froh, dass das damals eine einmalige Sache war mit der Atombombe und es keine Nuklearwaffen mehr gibt. Und sagt er so voll ernst zu ihr, doch, es gibt Nuklearwaffen, auch wir haben welche. Und dann fängt sie, und das könnte ich angucken, einfach eingeben mal Kunk, C-U-N-K und dann Nuclear Weapons. Und dann fängt sie echt an zu heulen. Also so, und spielt das so gut, dass du mitweinen musst, weil ihr auf einmal klar wird, wir leben in einer Welt, in der es noch Atombomben gibt. Und sie fängt an und der Typ ist so der Wissenschaftler und dann sagt sie, können wir über irgendwas Lustiges reden? Und dann sagt er zu ihr, über alles, was sie wollen. Und dann fragt sie ihn, Max, mögen Sie ABBA? Und er so, ich liebe ABBA. Und das ist so herzzerreißend. Das sind nur 50 Sekunden auf YouTube und ich finde diese Frau so toll, wie sie das ganze Ding spielt, wie sie das, sag ich mal, nicht nur auf so eine harte Gag-Ebene macht, sondern wirklich ihren Charakter so eine Tiefe verleiht. Gibt es jetzt einen neuen Teil auf Netflix, glaube ich, Kunk on Earth, aber die anderen könnt ihr euch, glaube ich, auf YouTube angucken.
Ist das produziert von Ricky Gervais Szenen. Oder ist das?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist von den Black Mirror-Leuten produziert.
Ah, und ist das wirklich eine Mockumentary? Also wissen die Leute,
dass Mockumentary. Die Leute wissen es nicht. Ich glaube, die Leute, die interviewt werden, wissen es nicht. Ansonsten wird die Geschichte der Menschheit, wie weit wir gekommen sind, auf sehr ironische. Es ist einfach schön zu gucken, weil es teilweise auch anmutend ist wie eine echte BBC-Dokumentation. Also das ist sowieso die Magie. Es wirkt wie eine echte BBC-Dokumentation. Ganz toll anzugucken und sie fasziniert mich einfach.
Diane Morgan. Es gibt noch, wo wir gerade beim Abarbeiten von Sachen, die wir noch erledigen müssen, es gibt noch eine Kleinigkeit, Olli, tut mir leid.
Ja. Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr. Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Ja, ich muss eine
kleine... Hast du was rausgesucht?
Ich habe was rausgesucht, genau, und ich habe mir das lange angeschaut und muss sagen, ich bin da zumindest in der Fernanalyse überzeugt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es bevor ich das vorschlage oder vorstelle hier in der Sendung nochmal selbst zu testen. Dazu fehlt mir leider die Zeit, weil ich gerade an einem neuen Fernsehkonzept zusammen mit Jörg Schönborn und Stefan Negemeyer sitze.
Und wir warten alle drauf. Wir sind gespannt, was es wird. Es wird wahrscheinlich eine politische Diskussionsrunde.
Genau, und wir laden Jakob Augstein und Ulf Poschardt ein und wir versuchen
was
gemeinsam...
Was darf man noch sagen? Folge 1. Was darf man noch sagen?
Genau. Nee, also es ist, wir haben gemeinsam, vielleicht hast du sie auch bekommen, eine Nachricht bekommen, mehrere Nachrichten mit großer Persistenz von einem Hörer namens Berhan. Er schreibt, hi lieber Jan, lieber Olli, hier ist Berhan, ich bin ein treuer Fan von Fest und Flauschig. Ich finde die Aktion Local Heroes stark. Ich habe mir überlegt, dass ich das Geschäft meines Stiefvaters empfehlen möchte. Und zwar hat Yusuf letztes Jahr im Mai einen mittelgroßen Gyros-Imbiss, in Klammern Kreta, in Reda-Wiedenbrück eröffnet. Er ist gelernter Koch, ein Kämpfer im Leben und eine gute Seele. Er hat sein Geschäft komplett aus eigener Kraft eröffnet und er liebt es, Menschen mit seinen Köstlichkeiten zu versorgen. Er bereitet fast, in Klammern fast alles selber frisch zu. Den Gyros-Spieß täglich frisch zusammengelegt. Und das ist wirklich, also man kann wirklich über das Essen Gyros, es ist ein, der Gyros wird sterben, machen wir uns nichts vor. Der Gyros, analog zum Schmelzen.
Ich finde das ein schöner Sendungstitel, der Gyros wird sterben,
aber analog zum Schmelzen der Polkappen, je weniger Poleis, desto weniger Gyros. Der Gyros schmilzt ab.
Der Gyrospieß schmilzt, finde ich, ist ein guter Sendungstitel.
Ja, oder warte mal, gucken wir gleich mal. Also er legt auf jeden Fall den Gyrospieß jeden Tag selbst frisch zusammen. Und wenn Gyros, dann bitte selbst frisch zusammengelegt, nach eigener Rezeptur. Genau, das macht er. Außerdem liebt es, Menschen mit seinen Köstlichkeiten zu versorgen. Seine Soßen, der Pizzateig inklusive Soßen und sämtliches Grillfleisch, alles selbst zubereitet. Seine scharfe Paprikasoße-Paste ist unschlagbar. Yusuf liebt nicht nur seinen Beruf, sondern auch seine Mitmenschen. Er ist stets bemüht, seinen Gästen gegenüber aufmerksam zu sein und auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. In seiner Zielstrebigkeit und Leidenschaft ist er ein inspirierender Mensch. Ich kann euch versprechen, wenn ihr seinen Imbiss Kreta in der Nonnenstraße 15 in Reda-Wiedenbrück.
Reda-Wiedenbrück.
Nonnenstraße 15.
Da war ich schon mal.
Die Schweinefleisch-Pipeline von Tönnies endet direkt im Kreta-Schnellrestaurant von Yusuf. Nonnenstraße 15. Wenn wir den Imbiss pushen, wir können uns sicher sein, dass wir jemandem geholfen haben, der es wirklich verdient. Auch Yusuf macht die Inflation und die Energiekrise sehr zu schaffen. Sowie das allgemeine Abschmelzen der Polkappen und, ich sag mal, die ausfadende Mode Gyros. Auch das wahrscheinlich. Aber er schiebt trotzdem regelmäßig eine 6-Tage-Woche, 14 Stunden täglich und er
kämpft. Das Fleisch schön knusprig, ist meine Zusatzfrage.
Ich sehe hier bei Google Maps gibt es ein Bouquet an schönen Fotos, außerdem auch auf Facebook. Man sieht, es gibt eine Website, man kann sich das alles angucken. Es sieht fantastisch aus, man sieht sogar ein Bild von Yusuf, ich sehe ihn, genau. Kreta, da ist er. Immer wieder lecker, vor 8 Wochen. Das sind übrigens immer Restaurants, die frische, sehr gute Bewertungen haben. Der Souvlaki-Teller mit Reis sieht fantastisch aus. Guck mal bitte, Nonnenstraße 15. Oh, ich habe so einen Hunger, Alter.
Ja, weißt du was? Bist du jemand, der nach dem Gyros-Teller auch mal ein Uso trinkt? Oder
nein.
Uso nie denn?
Nein, mein Magen ist so fertig. Und das Restaurant sieht auch toll aus von innen. Mit so einem Mosaik, wo das Wort Kreta steht. Alles super schön, super sauber. Nonnenstraße 15, Kreta-Schnellrestaurant, geführt von Yusuf. Wenn ihr mal Leute in der Nähe seid, in Gütersloh, in Bielefeld, wenn ihr mal auf der A2 seid, von West nach Ost.
Ralf Rute, schau mal vorbei.
Ralf Rute, aber der isst ja kein Fleisch. Der isst doch kein Fleisch.
Dann kann er was für die Familie mitnehmen.
Die isst doch auch kein Fleisch. Außerdem kann die Familie nicht, ich muss gerade gründen. Die Familie ist gerade am Gründen doch zurzeit.
Mann, ey, echt jetzt. Aber wir werden noch irgendjemanden finden, den wir da hinschicken.
Ja, Ralf Rute, mach doch mal wirklich eine Souvlaki-Karawane. Einfach mal einen Tag mal 5 Grad sein lassen, sich mal einen schönen Gyros-Teller reinpfeifen. Man kann doch nicht immer nur dieses ganze Veggie-Zeug fressen.
Wir freuen uns auf alle Fälle, falls ihr da hinkommt und einen kleinen Bericht uns schreibt über diesen Imbiss.
Ja, Nonnenstraße 15, Reda Wiedenbrück, eine Empfehlung von Berhan. Und wir sind jederzeit eingeladen. Wir sollen Kreta besuchen, aber ich weiß nicht, ich werde inkognito hingehen, bis ich sitze so lange da rum und lunge rum, bis ich gefragt werde, welcher Lieferant du ich denn sei. So,
am Ende, wenn wir hier durch sind mit Fest und Flauschig, ne, dann machen wir beide eine Tour im schönen Bentley. Fahren wir dann von Imbiss zu Imbiss, alle Läden, die wir vorgestellt haben, und holen uns alle unsere Gratisportionen ab. Ja,
ja, das auch, machen wir auch dann. Der Döner-Imbiss in Kempten, da war ich auch noch nicht. Und nur bei Bunny's Baguette war ich schon. Und ich sag mal so, wie das ausgegangen ist, vielleicht ist es auch ganz gut. Das ist ganz gut, dass wir da vielleicht einfach nicht hinfahren auch. Das ist wie Morrissey treffen. Ist auch nicht gut. Keine gute Idee.
Nee, ist auch nicht gut. Leider nicht gut. Genau, das war mal wieder.
Fest und Flauschig präsentiert.
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht.
Geilen Laden.
Und wir unterstützen und supporten dich.
Wir unterstützen
dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Ja. Ja, aber das ist, weißt du, wir bringen den Standort Deutschland, den Wirtschaftsstandort nach vorne mit dieser Podcast.
Ja, das ist eine Rubrik, die mir unheimlich gut gefällt,
ja, mir
weil
auch.
Man vielleicht wirklich irgendwann ein paar Steine in den Brettern von irgendwelchen Imbissbesitzern und Restaurantbesitzern hat und vielleicht tatsächlich dann nochmal mit der ganzen Familie einen schönen Abend genießen wird, falls man unterwegs ist. Eine Sache, Jan, ganz klein, ich habe auch noch Post bekommen. Erinnerst du dich dran, dass ich vor ein paar Wochen die Doku The Man Who Want to See It All hier empfohlen habe über Hein Stücke, der inzwischen 83 Jahre ist. Viele Leute haben die Dokumentation gesehen und sind auch so verliebt in diesen Mann gewesen und in seine Geschichte wie ich. Und jetzt hat mir einer geschrieben, ganz nett, und hat geschrieben, ich glaube Phil heißt er, du hast doch von der Doku erzählt, The Man Who Wanted to See It All, über Hein Stücke. Wir haben die natürlich geguckt und mich hat ein Bild von ihm völlig begeistert. Von zwei Reitern in der Mongolei, fast postapokalyptisch, da der eine auf einer riesigen Kuh sitzt, der andere zu Pferd. Nach ein wenig Recherche schreibe ich Hein Stücke eine E-Mail, um zu erfragen, wie ich an dieses Bild kommen kann, da wir es uns irgendwie gerne aufhängen würden. Heute, ohne Ankündigung oder Antwort auf meine Nachricht, zwei dicke Umschläge in der Post von Heinz Stücke.
What?
Darin ein kleiner Bildband und Postkarten. Und mit einer Karte, in der er schreibt, er ist ein wenig überfordert nach der Doku, weil er so viel Post bekommt. Und er alles alleine macht, mit 83 Jahren. Und er schreibt, wegen der Kuh und dem Bild müssen wir nochmal telefonieren. Ist das nicht krass, Olli? 83 Jahre. Vielen Dank für die Empfehlung und das Erlebnis, an dem du ja auch beteiligt warst. Ja, es ist ja egal. Ich freue mich immer, also wirklich eine Sache ist, egal ob es ein Song ist oder eine Doku, ich freue mich immer, wenn ich irgendwas empfehlen kann. Wirklich, das ist, kommt aus meiner Kindheit und meiner Jugend, wo mich oft, bei mir, ich hatte immer die Abhängen-WG und ich habe immer allen Leuten CDs vorgespielt. Meine, hör dir das mal an. Ich war schon immer jemand, der das geliebt hat, Leuten was mitzuteilen. Ist ein kleines Hobby. Na, jedenfalls schreibt er ganz liebe Grüße aus dem Süden. Ich glaube, dass wir uns alle bei Heinz eine Scheibe abschneiden können. Er hat uns jedenfalls ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ich finde es auch ganz toll. Es ist wirklich so eine schöne, interessante, unaufgeregte, herzliche Doku gewesen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an und schreibt nicht alle Hein Stücke an. Er wird euch wahrscheinlich antworten, aber er wird wahrscheinlich lange brauchen. Ist ein alter Mann und wirklich so eine tolle Geschichte. Hing mir noch lange nach diese Doku, komischerweise, obwohl ich viele andere Sachen gesehen habe, die ich deutlich spektakulärer fand. Ja, das war's eigentlich.
Ja, das war Fest und Flauschig für heute, für den 5. Februar 2023. Wir sind durch. Ich schau mal kurz auf meinen Zettel, ob ich
wirklich. Ja, eine Sache, ich habe ein Nick Cave-Interview gelesen.
Ja.
Nick Cave sagt in meinem Interview, immer wenn ich das Radio anmache, denke ich mir, was ist das für eine Drecksmusik, die da gerade läuft? Mhm. Und immer sind es die Red Hot Chili Peppers.
Das ist doch gemein.
Es ist auch gemein, aber die Red Hot Chili Peppers haben letztes Jahr zwei Doppelalben rausgebracht und ich höre mir jedes Interview von allen vier Mitgliedern an. Ich finde, ich habe diese Band 1990 das erste Mal oder 91 zur Blood Sugar Sex Magic Tour gesehen. Ich hasse sie ab. Abgrundtief für ihre Musik inzwischen, obwohl das auch viel zu übertrieben ist, weil das großartige Musiker sind, Flea und so. Aber jeder Song klingt für mich seit der Californication von 98 gleich oder 99. Schwierig. Reden wir noch mal länger drüber. Machen wir bald eine Abhandlung. Ich habe hier noch einige Themen.
Ich hab hier
die Sendung ist noch nicht ausgebrannt. Nee,
ich hab auf dem Zettel auch noch stehen, dass wir aufgewachsen sind in einer Zeit, wo man so Ost gegen West und westliche Welt gegen Russland und so. Und das immer hieß ja hier, pass auf, die Linken, die Kommunisten, die sind alle russlandnah. Aber dass die neue Front gar nicht mehr zwischen links und rechts läuft, sondern zwischen autoritär und liberal. Und dass das total schwierig ist für Leute, die gerade von früher kommen, das zu unterscheiden. Dass selbst Leute, die die CDU wählen, ich sag mal, mit Russland ein Bündnis eingehen. Und dass es ein bisschen schwieriger ist jetzt, sich zu positionieren zwischen Freund und Feind in dieser Geschichte. Ich kam drauf, weil ich Tino Chrupalla, den AfD-Vorsitzenden, mit dem russischen Botschafter an diesem großen Sowjetmahnmal südlich von Berlin einen Kranz hab niederliegen sehen beim im Internet anlässlich des 80. Jahrestag von Stalingrad. Und ich dachte so, was steht denn der Fascho da neben dem Russen? Der war doch eigentlich für die Nazis. Warum liegt er denn jetzt ein Kreuz mit dem Kranz mit dem Russen nieder? Bis mir eingefallen ist, die Karten wurden neu gemischt. Das ist nicht mehr Ost und West und links und rechts, sondern es kann halt der Nazi neben dem Russen stehen und einen Kranz niederlegen, weil die beide viel mehr gemeinsam haben als früher.
Ja, Mann, ey, es ist verrückte Zeiten. Alles wird durcheinander gewirbelt, gerade weil die alten Hierarchien nicht mehr so funktionieren.
Ja, es ist nicht mehr Hierarchie überhaupt. Ist schwierig. Es wird neu geschaffelt. Die tektonischen Platten verschieben sich. Wir werden das weiter von hier, vom Sperrsitz aus kommentieren.
Es bleibt schwierig.
Bei Fest und Flauschig werden wir am Rande sitzen und das weiter besprechen. Mehr dazu am kommenden Mittwoch. Und dann werden wir hoffentlich auch endlich zu der Schilderung der vielen, vielen Träume kommen, die ich hier alle in das Dokument reingepostet habe. Zum Beispiel den Traum von Tabea, den Traum von Stefan.
Den will ich auch gerne hören.
Ja, es sind viele Träume, in denen wir auftauchen. Annika hat auch geschrieben, es sind sehr viele Freunde, Träume, in denen wir auftauchen. Nicht immer sexuell, nicht immer schön, nicht immer schmeichelhaft für uns. Aber das ist noch auf der Liste, auf der Bucketlist.
Und dann gibt's mal wieder schon richtig schön Betriebsstreit hier nächsten Mittwoch.
Nee, dieses Quartal ist schon rum. Und das machen wir immer so ein bisschen, wie so eine Schlange, so alte Haut abzuschütteln. So Hörer, die sowieso auf der Kippe sind, die müssen wir abschütteln.
Oder wieder ins Boot holen.
Und andere wieder ins Boot holen. Mehr am Mittwoch bei Fest und Flauschig.
Tschüss.